I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir besprechen heute S, Kapitel 2 von Andres Muschetti aus dem Jahr 2019. Wir schauen die Blu-ray und Markus hat sich diesen Film ausgesucht. Hallo Markus.
Hallo Martin.
Ja Markus, wir machen ja am Anfang immer so das Ritual, ne, dass wir dann fragen, warum wir uns die Filme ausgesucht haben, und du hast dir heute S, das Kapitel 2 gewünscht. Warum schauen wir uns den heute an?
Ja, die Antwort ist eigentlich recht naheliegend, weil du letzten Monat dir das Kapitel 1 gewünscht hast und ich hatte ja nochmal nachgefragt extra dann, als du das gemacht hast, den zweiten dann ja auch, sagtest du nee. Mhm. Inzwischen weiß ich natürlich auch warum. Weil du den noch gar nicht gesehen hattest bis gerade eben,
genau,
quasi.
Ja.
Und auch dieses Buch ja nicht in der Länge kennst. Aber für mich war halt klar, nee, also das, was es ausmacht, ist ja nicht nur das, was im ersten Teil gezeigt wird, sondern das ist ja auch das, was im zweiten Teil hier gezeigt wird. Und dann müssen wir schon beides besprechen.
Ja, und ich muss sagen, ich gebe dir absolut recht, denn ich würde jetzt sagen, dass S Kapitel 1 für mich quasi nur so ein kleiner Prolog war, und der wirklich deutlich stärkere Film ist tatsächlich das Kapitel 2. Also ich finde den eigentlich noch um Längen besser, auch was den Interpretationsspielraum angeht, und deswegen bin ich sehr begeistert, dass wir heute natürlich auch das zweite Kapitel schauen.
Ja, das ist ja interessant. Kurze Frage nur. Als dann der zweite Teil angekündigt wurde und du vielleicht auch einen Trailer mal gesehen hast, das weiß ich nicht, und du das Buch ja noch nicht gelesen hattest, sondern nur ja scheinbar nur reingeschaut so ein bisschen oder angelesen, war dir denn bewusst, dass das alles auch Buchhandlung ist, oder hast du das irgendwie als so halbes Hollywood-Sequel wahrgenommen, oder wie war das?
Nee, also ich meine, ich meine, dass ich S Kapitel 1 auch immer unter Kapitel 1 irgendwie schon abgespeichert hatte. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er im Kino angepriesen war, aber ich bin jetzt nicht einfach nur davon ausgegangen, dass es eine Fortsetzung war, weil gut, wenn man das Buch sich anschaut, auch wenn man es nicht gelesen hat, weiß man, okay, das wird nicht ein Film sein. Deswegen war mir das schon irgendwie bewusst, dass da irgendwie noch mehr kommen kann, also allein von der Buchvorlage her. Und vor allen Dingen, das haben wir auch schon im ersten Teil gesehen. Wir haben ja Anspielungen gesehen im Bild, zum Beispiel das mit der Schildkröte, also Verweise auf Inhalte im Buch, die im Film gar nicht verarbeitet werden können. Und deshalb ist das für mich jetzt nicht unbedingt eine Fortsetzung in dem Sinne gewesen, sondern einfach wirklich das Kapitel 2. Und ich glaube, so habe ich das auch meistens immer im Kopf gehabt.
Mhm. Ja gut, nee, das war nur so eine Frage, die ich mir so im Laufe der vergangenen Tage gestellt hatte, wo ich nochmal unsere letzte Aufnahme habe Revue passieren lassen.
Ja. Also wir haben ja heute auch wieder doch einiges an Stunden vor uns, deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen gleich schon mal in den Film, und bevor wir jetzt auch noch starten, ganz kurz der Hinweis: I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeier. Besucht meine Webseite martinbornemeier.de und als Unterstützer bei Steady könnt ihr exklusive Inhalte freischalten. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung und auf iwenttofilms.de. Vielen Dank für euren Beitrag.
Dann würde ich sagen, wir schauen die Blu-ray auf Deutsch, sind bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Wir zählen wieder runter von 3 und auf Play drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play.
Und ich meine, mit dem Warner Brothers Logo haben wir ähnlich angefangen, ne, ja, im ersten
Kapitel. Aber diesmal sind auch die Totenlichter um das Logo herum, ne?
Ja, das ist gut, ja. Ja, das ist eine schöne Erweiterung. Aber auch das mit dem Kinderreim, ne?
Ja, wobei ich mir nicht sicher war, ob das, doch, das war, glaube ich, schon im ersten mit untergegangen.
Und diese Einstellung versteht man natürlich nur, wenn man auch schon mal so ein bisschen auf das Ende irgendwie schaut, weil es wird ja dann nochmal darum gehen, wer die Totenlichter gesehen hat, ne?
Ja, oder wenn man halt Teil 1 gesehen hat.
Und auch das, ja.
Und das, da hat man ja nochmal jetzt quasi die Schlussszene nochmal dran geheftet sozusagen.
Mhm. Sag mal, da auch direkt die Frage, weißt du zufällig, wie die das gedreht haben? Also ist das direkt mit dem ersten Teil produziert worden?
Unterschied. Es gab teilweise wohl ein bisschen was.
Ja.
Aber zum Teil musste halt neu gedreht werden auch.
Und auch mit das, den Kinderschauspielern?
Ja. Mhm. Und das sorgte dann teilweise auch dafür, dass die sich teilweise wirklich auch schon Körperrasuren machen mussten, damit es noch als Anschluss passt.
Genau. Wir haben jetzt hier nochmal die Szene mit dem Schwur, wo die sich jetzt alle in die Hände ritzen. Und was, glaube ich, jetzt auch neu ist, diese Erzählerstimme, ne?
Ja, weil wir sind ja jetzt, wir haben ja jetzt die Erwachsenen Sicht auf diese Ereignisse sozusagen mit drin. Da ist die Paul Bunyan-Statue. Mhm. Das müsste dieses Kriegsdenkmal sein, wo wir schon mal.
Ach stimmt, ja.
Da sind wir ja später auch nochmal. Mhm. Welcome to Derry.
Das genau, die Gasse,
ja
ne? Noch.
Die kennen genau, wir da auch. War die Fleischerei drin.
Genau, wo Mike
beliefert hat.
Geliefert hat, genau.
Den kennt man natürlich auch.
Ja, das ist der Gulli. Und wir fahren in den Gulli rein, hören die Kinderstimmen, also das Geschrei. Ja. Und wir merken, das hat der Film auch ziemlich gut gemacht. Mhm. Also er hat lauter solche Übergänge. Mhm. Dieses Kindergeschrei ist jetzt auf dem Jahrmarkt und eben nicht im Gulli.
Und auch sehr schön, wie ich finde, wir haben ja angefangen mit 1989 und jetzt nur 27 Jahre später. Also er verortet sich nicht zwingend direkt in einer bestimmten Gegenwartshandlung. Ja.
Und natürlich gleich zum Cast. Jessica Chastain ist natürlich dabei. Finde ich natürlich großartig. Also das ist ja auch schon mal ein Name, der auch in unseren Filmen hier, die wir besprochen haben, schon immer wieder aufgetaucht ist.
Ja. So. Das ist diese Puppe da. Mhm. Die ist aus einem der früheren Filme von Muschietti. Mhm. Aus Mama. Mhm. Das ist da so ein kleiner, kleine Selbsthommage sozusagen.
Mhm. Hinten sehen wir das Funhaus. Das haben wir später auch nochmal.
Die Szene ist natürlich auch insofern interessant, als dass sie ja eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang zum Rest der, zum Rest der Handlung hat. Ne? Sie, ist ja, sie dient ja innerhalb des Films ja eigentlich nur dazu, Mike das Signal zu geben, es ist wieder soweit. Das ist auch komplett aus dem Buch übernommen, wobei da ist es nicht ganz so, dass das ist nur einer von verschiedenen Fällen, die Mike zum Einschreiben bewegen. Aber ich vermute mal, man hat sie drin gelassen, weil sie eben noch so eine Grundaussage über Derry macht.
Genau, dieses Kleinstädterische, ne? Dieses,
nicht nur das Kleinstädtische im Allgemeinen, sondern dieser Hass, der in Derry ja nochmal speziell ist. Also im Roman wird Adrian heißt das Opfer, glaube ich, wird ja auch als eher kindlich noch beschrieben, obwohl er erwachsen bereits ist. Deswegen kann er ein Opfer von Pennywise werden.
Und ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, dann ist dieser Film, glaube ich, nochmal ein Stückchen brutaler, was so diese rohe Gewalt angeht. Also ich meine jetzt gar nicht so die Horrorgeschichten, sondern einfach so diese Mensch-zu-Mensch-Gewalt.
Ja, gab durchaus auch Kritik an dieser Szene, dass man die so explizit, also weil sie Gewalt gegen Homosexuelle darstellt. Aber es ist halt eine Szene, die so auch im Buch ist, ne? Was da machen. Und sie sagt halt viel auch über Derry aus.
Ne? Ja, eben. Und ich glaube, deswegen würde ich fast sagen, ja, in Anführungsstrichen braucht man die Szene.
Also ich meine, du hast halt keine Alternativen. Die nächsten Alternativen, die du hast, ist noch mehr Tötungen von Kindern. Die sind jetzt auch nicht besser.
Ja.
Also man hätte natürlich sagen können, man lässt die Szene ganz raus und macht dann nur das mit dem Mädchen, was wir ja später auch nochmal haben, unter der Tribüne und zieht das vor. Das hätte man ja auch theoretisch machen können, aber
So, jetzt wird er hier in den Fluss geworfen. Boah, das ist aber auch eine echt heftige Strömung, muss man sagen, ne? Gerade wenn der schon so schwer verletzt ist.
Das basiert wohl durchaus auch auf einem realen Verbrechen.
Ah, okay, ja.
Oder ob es darauf basiert, aber es gibt zumindest ein reales Verbrechen, was so ähnlich abgelaufen ist, auch mit Hass gegen Homosexuelle und so.
Mhm, mhm. Man kann jetzt hier schon direkt die erste Interpretation fragen. Also ist Pennywise jetzt gerade quasi durch dieses Verbrechen aktiviert worden? Ne? Oder also taucht er deshalb dort auf? Oder, weil wir sehen ja nicht, dass die gewalttätigen Jugendlichen da von Pennywise sozusagen instruiert worden sind. Wie wir das sonst so kennen, ne?
Mhm.
Jetzt haben wir die roten Ballons wieder, ne? Ja. Aber auch massenweise.
Ja, auch eine schöne Szene. Ja. Wir mussten übrigens auch eine ganze Menge Lachs wohl aus dem See, da, aus dem Fluss da fischen. Weil das gerade die Lachssaison war.
Ah, okay.
Mhm. Okay.
Ah, genau, jetzt sehen wir auch, dass die Erzählstimme von Mike ist.
Mhm.
Der als einziger in Derry geblieben ist, ne? Und er ist im Prinzip zu diesem komischen Kauz geworden,
ja.
Der in der Bibliothek sich oben irgendwo unterm Dach so eine Wohnung eingerichtet hat. Mhm. Und hier
Polizeifunk
auch,
abhört.
Genau, Polizeifunk abhört, überall seine Sachen sammelt, also irgendwelche...
Ja.
Zeitungsausschnitte und Bücher und weiter recherchiert, also wie so ein Verrückter.
Die vermissten Plakate. Also
genau. Auch,
das sehen wir erst am Ende dann. Na, ich sag mal so, Mike hat natürlich so ein bisschen für sein Leben die undankbarste Rolle genommen von allen, weil er derjenige ist, der da geblieben ist, während alle anderen ja gegangen sind. Was letztendlich heißen soll, dass jetzt alle anderen ein tolles Leben haben.
Nee, genau. Mhm. Jetzt liest er im Prinzip auch das, was er jetzt gleich seinen Freunden mitteilt.
Ja.
Come home, come home, come home.
Einer musste ja auch da bleiben, damit sie den Schwur auch wirklich durchziehen können.
Mhm.
So, jetzt haben wir die Titelkarte.
Ja, und auch hier nochmal auch natürlich direkt ein Lob an den Score. Also wo man sich gar nicht genau weiß, ist es ein Score oder sind es Soundeffekte? Das geht ja in eins über, ne? Also Musik und Horrorelemente. Und jetzt lernen wir die anderen Jungs kennen.
Genau, Bill erstmal als Autor. Das ist übrigens der Trailer gewesen von Muschietti. Auch schön, dass sie es einfach auf dem Warner-Set gedreht haben.
Mhm. Das ist eigentlich auch schön, ne? Hey, hey, gehören Sie zur Crew? Und er sagt, ja, ich bin der Autor.
Ja. Peter Bogdanovich mal eben für ein Cameo eingeholt.
Mhm.
Das muss man auch erstmal können, so als Horrorfilm.
Mhm, mhm.
Ja, und eine Sache, die auf jeden Fall eine größere Änderung ist, die Figur von Bills Frau. Die spielt ja im Film eigentlich keine Rolle mehr nach dieser Szene.
Mhm.
Im Roman kommt sie nachher noch nach Derry und wird von Pennywise als Geisel gehalten.
Ah, okay, aber das wäre zu viel für den Film. Also, ja. Weil der Film ist ja jetzt schon pickepacke voll, ne?
Und die Schauspielerin war auch schwanger, tatsächlich. Mhm. Also das hat halt nicht funktioniert. Mhm. So, übrigens dieser Running Gag mit den Enten, das ist eine häufige Kritik an Stephen King.
Mhm.
Dass er die Enten vergeigt.
Okay, das heißt, das ist jetzt quasi...
das ist ein Meta-Gag.
Aber vom Drehbuch aus, ne? Also ja.
Ich glaube, ja.
Mhm. Ja,
cool. Also ich glaube, er ist im Roman, ist er auch nicht gerade bei einem Drehbuch für einen Film involviert. Mhm.
Auch ein guter Satz, ne? Warum kannst du nicht die Frau sein, die ich haben will?
Ja. Ja.
Direkt der Blick zur Hand, ne? Er verspürt einen Schmerz.
Die Narbe, ja. Ja. So, erkennst du sie wieder? Die Schauspielerin?
Nee.
Das ist dieselbe, die Mutter gespielt hat.
Ach, okay.
Das ist, also im Roman, im Roman wird halt auch so gesagt, oder sagt er, oder denkt sich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es ist, dass er seine Frau geheiratet hat, weil sie ihn so an seine Mutter erinnert. Und das haben sie halt jetzt visuell entsprechend durch das Doppelcasting ausgedrückt.
Vor allem jetzt kommt's ja gleich auch, ne? Er sagt, ich liebe dich, Mami, ne? Ja, also das ist natürlich auch gut, ja.
Ja. Das ist übrigens wohl beides ein Taxi-Kennzeichen, was die tragen.
Ah, okay, ja. Und wir sehen, alle haben eine spezielle Reaktion, das wird ja später auch nochmal Thema. Also, warum ich diesen Film so stark finde, also will ich gar nicht so lange, sag ich mal, mit warten, ist im Prinzip, dass wir hier sehr schön sehen, wie die Erwachsenen, die sich halt so eine Welt aufgebaut haben, eine Welt sozusagen aus Verdrängung, würde ich sagen, jetzt sozusagen von der Realität wieder eingeholt werden.
Ja. Oder wolltest du noch was sagen?
Nee, genau. Also das ist sozusagen als erstes, ne? Also ja. Wir sehen
ich war mir jetzt nicht sicher, ob der Satz noch weitergeht.
Genau, richtig. Und man muss ja sagen, eigentlich die meisten sind ja auch irgendwie erfolgreich mit dem, was sie tun. Also scheinbar, ne?
Aber sind sie glücklich?
Richtig, ja.
Weil das, würde ich sagen, ist nämlich eigentlich keiner von denen.
Nee.
Ne? Also kurz einmal noch ein Satz zu Bill Hader vorher, weil wir gerade so schön die Einführung noch haben. Das war nämlich Finn Wolfhards Wunsch, dass er als erwachsener Richie gecastet wird. Und das war, also die haben wohl alle Kinder gefragt, wen sie sich denn vorstellen könnten. Und das war wohl einer von denen, die tatsächlich durchging, wo es geklappt hat. Und Hader meinte auch, dass er da sehr geschmeichelt war. Das ist natürlich ein schöner Fake-Out, weil wir zuerst denken, das ist Ben.
Aber es ist einfach auch so schön, weil ich sofort irgendwie auch dieses Gefühl habe, was für ein Schwachsinn, ne?
Ja, ach so, diese Welt, was sie da erzählen.
Ja, diese Welt der Erwachsenen, über was die sich Gedanken machen. Und ich meine, das ist natürlich cool, dass Ben auch da so von außen auf die Sache blickt, ne? Über einen Laptop per Video zugeschaltet.
In seinem Philip Johnson Glasshaus. Der Mitarbeiter übrigens, der da vorgetragen hat gerade, das war derjenige scheinbar, der Ben in der TV-Verfilmung gespielt hat.
Okay.
Oder zumindest einer von, ich weiß nicht, ob es er genau ist, oder einer von denen, die da mit am Tisch sitzen. Der
ja.
Das ist einer von den wenigen, die sie mit einer neuen Rolle zumindest nochmal gecastet haben.
So, und das ist auch eine super Verbindung, ne? Ja. Also dieser Schwenk hoch in die Sterne und wir gucken dann von unten auf das Puzzle. Ja.
Auf Stan.
Ja. Und der ja auch wirklich ein schauriges Motiv irgendwie jetzt.
Das ist tatsächlich eine Anspielung an den Roman, weil da wird nämlich auch erwähnt, dass er als Kind das Hobby Vögel beobachten hat.
Und auch hier sowas, ne? Also, auch hier schon wieder die Einstellung, dass er unter den Glastisch guckt, um das Puzzleteil zu suchen und dann auch das Display auf dem Handy sieht. Und was ich eben noch kurz sagen wollte, seine Frau hat einfach sozusagen Urlaub gebucht und so weiter. Also irgendwie diese Erwachsenenwelt, die irgendwie so absurd ist, die wohnen alle in Riesenhäusern, machen irgendwie ihr Ding, sind, sag ich mal, der Konsumwelt voll ausgeliefert und müssen natürlich auch irgendwie arbeiten und in ihrer Arbeit und ihrer Selbstverwirklichung glänzen. Aber jetzt holt sie die Frage im Prinzip wieder ein, ja, was war, wo kommen sie her, was macht sie vielleicht glücklich, ne? Wir haben ja eben auch darüber gesprochen, sind die glücklich, und wir vermuten ja beide nicht. Und jetzt werden sie gerade wieder, ne, eingeholt von der Vergangenheit, indem Mike sie halt anruft.
Mhm. Ja, also um deine Interpretation, die du vorhin gemeint hast, von wegen unterdrückte Erinnerungen und so, die kann man, also die wird natürlich durch diese Verfilmung nochmal ein bisschen favorisiert als durch den Roman. Weil im Roman wird es relativ klar, dass das offenkundig nicht einfach nur unterdrückte Erinnerungen sind, sondern dass das was anderes ist. Weil das ist nämlich einer der großen Unterschiede auch. Am Ende gibt es ja nochmal ein Telefonat zwischen Bill und Mike. Und im Roman ist es tatsächlich so, dass Mike ihn da, oder Bill da schon fast wieder ihn vergessen hatte. Durch den Anruf sich jetzt natürlich schon wieder erinnert, aber im ersten Moment nicht mehr ganz sicher war, wer das denn war. Wo sie ja gerade erst zum zweiten Mal S besiegt hatten.
Ja.
Ne, also das scheint offenkundig da einen übernatürlichen Aspekt drin zu haben in dem Vergessen. Den sie hier jetzt rausgenommen haben, aus welchen Gründen auch immer.
Ich finde jetzt gut, sagen wir nochmal schnell, der Charakter ist hier jetzt, das ist Stan, genau. Ja. Wir verstehen das ja jetzt noch nicht. Boah, das war ein richtig tiefer Schnitt. Ich glaube, den haben wir im ersten Teil auch so nicht gesehen, oder? So tief?
Bin mir nicht sicher, ja. Aber das sieht heftig aus.
Ja, es sieht wirklich heftig aus. Und ja, Stan entscheidet sich, also er hat jetzt auch davon erfahren, aus der Sache auszusteigen. Also er nimmt sich das Leben und ist damit quasi raus aus dem Spiel, wenn man so will.
Wie er es ja selber nennt.
Ja.
Ja.
Und auch das mit dem Tropfen, ne? Das kennen wir ja noch aus dem ersten Teil.
Ja. Aber Beverly. Bei der auch nur angedeutet wird, was für Probleme sie hat.
Aber wir sehen sie ja gleich ganz explizit, ne?
Aber wir sehen ja ihren Mann danach nie wieder.
Das stimmt.
Im Roman kommt er nämlich auch nach Derry.
Ah, okay, ja. Ja. Aber finde ich für den Film auch gut, weil sie ja dann in der Vergangenheit die Begegnung mit ihrem Vater quasi wieder sucht, ne? Und dort in dieser Erinnerung sozusagen arbeitet.
Ja. Also wie gesagt, das gibt's halt auch im Roman, aber also ich kann schon verstehen, weil es halt alles Laufzeit ist, die du da noch irgendwie reindrückst.
Genau, ja.
Und ein Schauspieler, den du noch zusätzlich bezahlen müsstest für weiteres Sehen.
Ja.
Aber so wirkt's halt so ein bisschen, muss ich gestehen, führt jetzt dieser Plotpunkt nirgendwo hin. Also wir sehen halt, dass Beverly scheinbar sich einen Typen mit einem Typen zusammen ist, der ähnlich ist wie ihr Mann, wie ihr Vater. Aber mehr halt nicht.
Vor allem, ich finde auch cool, er wirkt im Moment noch völlig so, also völlig harmlos, ne?
Also man merkt es halt nur an ihrer Reaktion, dass jetzt noch nicht, dass der nicht, dass das jetzt nur gespielt sein kann.
So, und jetzt geht's los. Es ist auch so schön, also nicht schön in dem Sinne, sondern es ist stark, wie hier jetzt ihr Partner da die Manipulationen macht und dann also ihr sozusagen einreden will, dass es um Vertrauen geht und so weiter. Und jetzt wechselt er hinüber zu Gewalt. Wirkt sie sogar.
Also zu physischer Gewalt.
Ja, genau, zu physischer, zu, genau. Ja, ja, richtig.
Andere,
ja,
Formen von Gewalt, ja, hat er ja schon vorher angewandt.
Richtig. Von jetzt auch den Gürtel, den er da nimmt. Also das ist, ich finde auch schon, das ist, dieser Film ist deutlich, deutlich, also brutaler.
Ja gut, er kann natürlich gewisse Sachen anders machen, weil er halt erwachsene Figuren hat, ne?
Das stimmt.
Das hat ja natürlich auch damit, ja, ja, zu tun. Hm. Ich meine, gut, wir haben auch im ersten Teil gesehen, wie einem kleinen Jungen ein Arm abgerissen wurde.
Ja. 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 Aber was man hier auch wieder schon merkt, Beverly ist, hat eigentlich sich ähnlich gewehrt wie ihren Vater, ne?
Ja.
Auch so mit dem Wegtreten und so weiter, also da merkt man schon eine gewisse Parallele.
Also Beverly ist halt hier im Film auch deutlich stärker als Figur.
Mhm.
Als sie im Roman ist. Ne? Also ja, im Roman zum Beispiel haut sie nicht von alleine ab, sondern braucht die Hilfe von irgendeiner, was weiß ich, von so einer Art Frauenhaus,
okay,
die ihr dann hilft, unterzutauchen, um nach Derry zu kommen.
Mhm. Ja. So, wir sind in der Kanalisation und sehen hier diesen alten Ausfluss, den wir ja von früher schon kennen. Mhm. Und da spült das Wasser raus und wir sehen jetzt dort im Flussbett die ganzen Leichen. Wir wissen ja, dass in Derry immer viele Menschen verschwunden sind.
Vor allem Kinder.
Ja, genau.
So, und jetzt sehen wir, dass das die Vergangenheit ist.
Genau.
Nämlich
der Bowers, ne?
Genau. Dass Junior. Wir jetzt erstmal sehen, was mit ihm passiert ist.
Mhm.
Denn er ist ja im letzten Teil da den Brunnen runtergefallen und danach wussten wir ja nicht mehr, was mit ihm passiert ist.
Mhm.
Aber er spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle in der Erwachsenenhandlung. Mhm. Deswegen mussten sie das natürlich erstmal erklären, was mit ihm passiert ist.
Mhm. Ich meine, die haben ja einen Kollegen von ihm, er hat ja einen Kollegen von ihnen, von ihm, von ihnen gekillt.
Deswegen,
ne?
Also sind sie auch so aggressiv.
Ja. Ja. Und jetzt auch schön, er sieht hier jetzt nach oben, während er verhaftet wird und sieht diesen Ballon.
Ja. Schön auch, wie die Kamera jetzt sich ja so ein bisschen immer dreht.
Ja, genau, das haben wir ja auch im ersten Teil, ne?
Aber das waren keine Dutch Angels jetzt.
Nee, genau, ja.
So, und wir sehen in die Gegenwart Bowers in der Anstalt.
Mhm.
Ja, und achte mal auf den Cartoon, der da läuft. Den sieht man gleich einmal in einer Einstellung.
Ja.
So, jetzt sieht er auf jeden Fall den. Ja, fragt erstmal, ob er gemeint ist, ne?
Aha.
Und freut sich, weil er weiß, was das für ihn heißt.
Mhm. Mhm. Er wurde nicht vergessen, seine Mission.
Ja, da, jetzt siehst du das?
Ach.
Ja. Das Stück Fleisch, den Rindstein runterfließt.
Ja. Also haben sie genau die richtige Stelle rausgesucht, ne?
Ja.
So, jetzt kommt es zu Tumulten hier in...
Jetzt haben wir so einen Dutch Angle.
Ja, genau, ja. So, Ballon ist weg. Und er ist fast schon ein bisschen... Er ist traurig eigentlich, ne? Merkt aber,
weil er den Ballon ja nicht mehr sieht, ne?
Ja.
Weil er denkt, aber was mich so ein bisschen wundert, ist, dass die da ja scheinbar zu viert auf so einem Zimmer sind, in so einer Einrichtung für.
Mhm. Ich weiß gar nicht, ist das eher Psychiatrie oder eher Knast mit,
Nee, ich hätte jetzt eher gedacht, dass, also ich hätte zumindest gedacht, dass man jemanden wie ihm, der ja trotzdem jemanden umgebracht hat und gedroht hat, weitere Leute umzubringen. Zumindest ein Einzelzimmer, das ist natürlich jetzt auch fast 30 Jahre später, ne? Das kann natürlich sein.
Ja, gut. Oder auch die Frage danach, ob er nicht unter Jugendstrafrecht noch gefallen ist oder so, ne? Und jetzt kriegt er hier das Springmesser zurück. Mhm.
Mhm. Nochmal der kleine Rückblick, dass wir wissen, wer das ist.
Mhm. Ja, und das Messer hat er ja schon mal verloren gehabt.
Und schon mal zurückbekommen.
Genau, ja. So, wir sind im Jade of the Orient.
Ja. Und da haben wir gleich die erste, das erste Wiedertreffen des Club des Verlierers. So, der Grund, warum der Schauspieler übrigens die ganze Zeit Jacken tragen wird, ist, dass er Tätowierungen hat. Und die passen natürlich nicht ganz zu einer Figur wie Eddie Capsbrack.
Ja.
Und damit er nicht ewig lange immer sich die mit Make-up überdecken lassen muss, haben sie gesagt, komm, nehmen wir eine Jacke. Treffen sich auch wieder. Das sind ja jetzt noch alle Szenen, die eigentlich nur dazu dienen, dass man nochmal sich an den ersten Teil erinnern muss.
Und er ist immer noch der Komiker, ne?
Ja. Naja gut, er macht das ja auch beruflich. Ach so, ja. Das ist übrigens tatsächlich ein Unterschied zum Roman. Im Roman ist er, glaube ich, Radio. Moderator mit einer eigenen Sendung, wo er natürlich auch sowas macht, aber hier scheint er ja eher Stand-Up-Comedian zu sein.
So, jetzt erstmal Wiedersehen mit Essen und Trinken.
Übrigens, kleiner Fun-Fact über Jay Ryan, der den erwachsenen Ben spielt. Der hat, bevor er richtig Schauspieler wurde, auch als Clown gearbeitet. Das hat so ein bisschen was von Ruhe vor dem Sturm, diese Szene, ne? Ja. So, wo jetzt ja inhaltlich nicht so viel passiert. Ein bisschen was vielleicht zum Casting. Das war natürlich ein wichtiges Thema. Und also für Mike zum Beispiel waren im Gespräch Idris Elba, Don Cheadle, Craig Robinson, Will Smith, Michael B. Jordan, Taye Diggs, Donald Glover, Anthony Mackie und Chadwick Boseman. Also eine relativ großer Cast. Für Eddie gab es Ideen Steve Buscemi, John Leguizamo und auch Bill Hader war auch für Eddie eine Idee. Hätte ich, finde ich, jetzt überhaupt nicht gepasst. Aber gut. Für Richie waren unter anderem noch Sam Rockwell, Josh Gad und Ed Helms Ideen. Für Stan gab es die Idee Will Forte, Jason Lee, Justin Long, Bill Hader schon wieder, Patton Oswalt und Jack Black. Der es geworden ist, ist tatsächlich ein Freund von Stellan Skarsgård. Für Beverly gab es die Idee unter anderem Amanda Seyfried, Gina Rodriguez, Jenny Slate, Awkwafina, Bryce Dallas Howard, Karen Gillian und Anna Kendrick. Und für Bill gab es unter anderem die Idee Dwayne Johnson, Chris Pratt, Ryan Reynolds, Russell Brand, James Corden, Zac Efron, Daniel Radcliffe, Matt Lucas, Ashton Kutcher, Will Ferrell, Sean Hayes, Danny DeVito, Seth Rogen, Eddie Izzard und David Tennant. Also siehst es, man hat also offenkundig sehr viele Interpretationen dieser Figuren überlegt sich zeitweilig bei diesen Castings.
Ja, ich muss sagen, ich bin sehr begeistert über die Besetzung von Jessica Chastain, also weil sie einfach auch so in diese Filme hereingehört, die sehr viel Bedeutung und sehr viel Tragkraft haben.
Ja, ich finde sie eigentlich nicht so ganz richtig besetzt für die Rolle. Also sie mussten ja die Figur sogar stärker machen, als sie eigentlich in der Ausgangsmaterial ist, damit es überhaupt passt. Also Beverly, so jetzt hat Bill wieder gestottert.
Also man kann natürlich jetzt auch erstmal sagen, dass diese Stadt nicht unbedingt so einfach der Ort ist, wo man aufgewachsen ist, sondern das ist natürlich auch metaphorisch für wo kommt man her, wie ist man aufgewachsen, was hat einen geprägt und so weiter. Und bei vielen Erwachsenen ist es ja eigentlich so, dass man eigentlich versucht, im Erwachsenenwerden eigentlich zu verdrängen. Und davon wegzukommen, was man mal war und ist. Aber es wird einen irgendwann einholen, ne? Und das haben wir jetzt hier. Und Mike führt die anderen wieder an diese Erinnerungen heran.
Naja, vor allen Dingen haben sie ja auch was geschworen,
ne? Richtig, ja.
Also sie haben eine Pflicht auch zu erfüllen.
Ja, und da ist ja erstaunlicherweise sind sie ja alle sehr überzeugt von dieser Bedeutung, ne, dieses Schwurs. Weil es sind ja eigentlich alle da, außer Stanley, aber das werden wir ja gleich erst, oder das wissen wir ja schon, dass dieser Platz, genau, der Platz wird leer bleiben.
Ja. Gab übrigens auch sehr unterschiedliche Arten der Vorbereitung für den Roman, also Isaiah Mustafa, der den Erwachsenen Mike spielt, der hat den Roman 8-mal gelesen. Vorher. Bill Hader wiederum hatte den Roman als Kind oder Jugendlicher gelesen und meinte, das muss jetzt reichen. Das ist natürlich auch eine schöne, unheimliche Szene.
So, sie versuchen jetzt dieses Rätsel zu lösen.
Sieht man schon, wie es sehr stark hochkocht. Sie sehen Beverly die ganze Zeit.
Sie hat ja auch noch einen, ne? Jetzt sehen wir sie als Stanley. Ja, schätze, Stanley konnte es nicht bringen. Das ist jetzt der Satz, der dabei rauskommt.
Original, guess Stanley couldn't cut it. Was natürlich noch mal ein bisschen zynischer ist, wenn man bedenkt, wie er sich umgebracht hat.
Ja, so und jetzt beginnen die Glückskekse in der Mitte an, ja, ihr Eigenleben zu entwickeln.
Ja, im Prinzip schlüpfen da jetzt wie aus Eiern Monster.
Genau. Und was ich auch direkt gedacht habe, ist, dass das Budget ein bisschen größer sein muss für den zweiten Teil.
Ja, davon ist durchaus auszugehen, ja.
Weil die zahlreichen Effekte und auch die vielen Effekte und hier dieses Auge, das ist ja wohl das Beste jetzt von allen Keksen, ne? Also das ist einfach richtig gut. Das ist ja schon sehr aufwendig irgendwie.
Auch schön, wie es keinem auffällt, dass die da die ganze Zeit rumschreien. Aber das ist halt das, was S da macht.
Ne? Mhm, genau. Und hier diesen, ja, dieses, diesen Schleim, dieses Magma-Schleim oder was das auch sein soll, das kennen wir ja auch schon, ne?
Vielleicht ist das auch der Hass.
So, im Aquarium sind jetzt auch so Totenköpfe. Mhm. So, das ist jetzt auch gleich ein schöner Schnitt eigentlich.
Ja.
Wie Mike hier auf den Tisch haut und dann einfach nur die Bedienung ganz trocken reinkommt. Ist alles in Ordnung?
Ja, aber das ist halt, also das ist eine visuelle Übertragung des Humors, den man bei Stephen King in seinen Texten immer wieder findet. Mhm. Das ist ganz interessant.
Mhm. So, ich habe auch in diesem Moment schon wieder völlig vergessen, dass er ja Comedian ist. Und ich war auch sofort in diesem Horrorfilm-Modus.
Mhm. Auch sehr schön. Also um ein Beispiel dafür zu geben, was ich so meine mit dem Humor von Stephen King. Es gibt so ein Vorwort, ich glaube, das ist mehrfach verwendet worden, wo er schreibt, ich habe das Herz eines kleinen Jungen, steht auf einem Glas auf meinem Schreibtisch.
Ja, stimmt, hast du gerade schon mal erzählt. Ja.
Ne? Und das ist, und ich finde, sowas ist halt eine schöne visuelle Übertragung von dieser Art von Humor.
Ja. So, jetzt, das ist jetzt ein wichtiges Detail. Beverly wusste vorher, wie er stirbt, bevor sie es jetzt am Telefon erfahren hat. Das werden wir ja erst später erfahren, ne?
Wer gestorben ist, meinst du?
Genau, genau. Weil sie ja sozusagen das geträumt hatte. Und das wird ja später auch nochmal diskutiert.
Und was wir auch nochmal hatten, ein Blink and You Miss It-Moment, er hat mit seinem Blut noch It an die Wand geschrieben. Mhm.
Auch ein guter Satz, ne? Dass ich in dieser Stadt aufgewachsen bin, ist mir erst vor 2 Stunden wieder eingefallen. Und ich glaube, das ist so bedeutsam, was so viele erwachsene Menschen betrifft. Dieses sich nicht seinen Dämonen stellen zu können und deswegen trotzdem zurück in die Leben zu fahren, die wir ja eben auch schon kurz kennengelernt haben, die aber auch nicht wirklich toll sind, ne? Die sogar zum Teil sinnlos sind mit den Jobs, die sind in schlechten Beziehungen und so weiter. Also zurück in eine Realität, weil sie vermeintlich schlechter ist, als sich mit dem
als
Schmerz.
Gegen ein Monster zu kämpfen, was einen umbringen kann.
Ja, genau. Also sich halt sozusagen seinem Schmerz und seiner Vergangenheit und seinen Verletzungen zu stellen.
So, das kleine Mädchen haben wir jetzt wieder.
Mhm. So, wir haben gerade erfahren, das Mädchen heißt Victoria und wird jetzt von diesem kleinen Glühwürmchen oder was das ist, so unter die Tribünen gelockt.
Die sollte auch so bewusst als so Spiegelung von der Szene mit Georgie. Mhm. Und deswegen haben sie dieses Glühwürmchen da eingefügt. Wow. weiß jetzt gar nicht so wirklich, wo sie jetzt eigentlich schon ist. Mhm. Gehört das wirklich noch zu dem Stadion da?
Genau.
Oder ist das nicht schon wieder irgendeine Traumwelt von Pennywise? Oder?
Richtig. Und das war auch schön, wie Pennywise seine Hände auftauchen und wieder zurückziehen lassen hat. Mhm.
Tja, und man sieht es nicht mehr Ende der 80er, die Kids sind nicht mehr so einfach, so einfach in die Falle zu locken. Mhm.
Ja, aber auch Pennywise scheint sich ja dann anzupassen, ne?
Ja, das schon, aber ne, es ist halt. Aber er muss halt einen zweiten Anlauf nehmen. Mhm.
Jetzt verspricht Pennywise der Victoria, die dieses Mal auf der Wange wegpusten zu können. Pennywise zählt. Und man sieht auch, wie er schielt, ne?
Ja, nee, eigentlich das Gegenteil, ne? Die Augen gehen ja auseinander.
Ach ja, stimmt.
Das ist übrigens kein Effekt.
Hat er das wirklich gemacht?
Ja, da gibt es auch eine schöne Anekdote. So. Das ist auch heftig gewesen.
Ja,
da gibt es auch eine schöne Anekdote, wo Bill Hader Skarsgård angesprochen hat darüber, was für eine Technik oder was für einen Effekt die denn benutzt haben, damit dieser Effekt erzielt wird. Und Skarsgård war halt schon, der war da im Kostüm und Make-up. Und dann hat er gefragt so, oh, meinst du das hier? Und hat er seine Augen in zwei Richtungen gedreht. Und Bill Hader ist natürlich entsprechend ausgeflippt, als er das dann in
gesehen hat. Ja. So, wir sind zurück in dieser Anstalt, sehen den einen Wärter oder Pfleger umkippen, Blut überströmt.
Jetzt haben wir wieder so einen Dutch Engel.
Richtig, genau. Und es ist schon ein
auch schön, Knast, dass das Loch für ihn außer. Ja, ich vermute mal, es ist irgendwie sowas. So eine, ja, mental.
Ja.
Also halt für Verbrecher, die halt psychisch krank sind.
Genau, ja.
Übrigens, im Roman wird das Auto, mit dem er da abgeholt wird, beschrieben wie Christine aus dem gleichnamigen Roman. Mhm. Irgendwie die Anspielung haben sie sich jetzt schon mal gecancelt.
Ich finde auch interessant, dass dieses Hotel auch schon so ein bisschen altertümlich daherkommt. Also ist auch gar kein Personal irgendwie da. Beverly geht selber an den Tresen und trinkt was. Und man denkt eigentlich so, in dem Haus könnte jetzt alles auch stattfinden, ne? Tut es aber fast nicht. Nee. Nur ganz, ganz wenig passiert dort. Und das war auch eine schöne Reaktion, ne?
Bitte? Was?
Er hat sie ja so ein bisschen angefasst und sie war sofort auf diesem, sie kennt das ja aus ihrer Beziehung.
Ja, ja.
Das hat man sehr schön an ihrer Reaktion gesehen. Und jetzt erfahren wir, dass sie wirklich wusste, wie Stanley gestorben ist. Auch toller Satz. Du kannst nicht einfach davor weglaufen. Und sie checkt jetzt auch selber aus und nimmt sich den Schlüssel. Jetzt sagt sie, sie hat uns alle sterben sehen.
Mhm. Ach, schön, das habe ich verpasst. Mhm. Gibt übrigens zwei Paare sozusagen, also von den Darstellern als Erwachsener und Junger.
Ja.
Die tatsächlich genau 27 Jahre auseinander liegen auch.
Das ist aber Zufall dann, ne?
Ja, ich denke mal, sonst hätten sie es ja genauer drauf geachtet.
Ja.
Das sind übrigens Joseph Jacobs und Isaiah Mustafa für Mike und Nicholas Hamilton und Teach Grant für Henry Bowers. Mhm. Aber finde ich interessant, dass es überhaupt bei zweien tatsächlich aufgeht, dieser 27 Jahre Unterschied. Mhm. Das,
So, jetzt kommen wir zu Mike in die Butze.
So. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist Mike im Roman auch der Bibliothekar.
Okay, ja.
Ich glaube, das kommt jetzt im Film nicht so wirklich raus.
Ja. So, und auch das Wasser, was er jetzt gekriegt hat von Mike, das erfahren wir ja gleich erst, dass da was drin ist. Jetzt merkt man, Mike ist eigentlich verrückt, ne? Jetzt fängt man selber an, so zu denken. Okay, Mike ist verrückt. Mike ist verrückt.
Naja, aber er ist es ja nicht, ne?
Ja, richtig. Aber das ist ja auch schön. Es gibt ja verrückte Menschen. Und natürlich ist es vernünftiger zu denken, sie sind einfach nur verrückt, als wirklich sich damit zu beschäftigen, was dahinter sein könnte, ne? Und jetzt zeigt Mike dieses Artefakt. Das ist auch gut. Wo hat das her? Ich hab's gefunden. Nein, nein, sie haben es mir gegeben. Also ich hab's gestohlen. Ne? Also auch so dieses langsame Erklären, wie dieses Ding in seine Hände geraten ist.
Mhm.
Und jetzt wird's visuell sehr stark. Mhm. Bill kommt ja jetzt auch in diese, ja, in diese, wie nennt man das, Visions und oder in diese Tranche.
Nee, eine Trance ist es nicht. Nee, es ist eine Vision, ja, die er kriegt.
Da haben wir diesen Satz schon gehört, ne? Also alle Lebewesen müssen die Gesetze der Lebewesen einhalten, die sie bewohnen. Und dieses Ankommen von S wird ja so wie so ein Meteor oder so dargestellt.
Das ist es. Also im Roman wird es noch deutlicher gesagt, dass es aus dem All kommt.
Mhm.
Also das ist auch alles ein bisschen abgeändert, wahrscheinlich weil es visuell besser zu vermitteln war als das, was eigentlich im Roman passiert, was schon allein unglaublich schwierig wiederzugeben ist. Das muss man, glaube ich, wirklich lesen. Vielleicht, vielleicht ist die Zusammenfassung bei King Vicky auch einfacher, aber es ist sehr, sehr schwierig wiederzugeben. Die Totenlichter.
Ja. Und auch schön, dass wir eben diesen Schlot auch schon wieder gesehen haben, ne?
Mhm.
Und hier auch einfach Bild und Ton. Unglaublich stark. Und jetzt sehen wir hier schon sozusagen dieses Ritual, was Bill jetzt ja auch, auch sieht.
Stephen King war übrigens in den Film etwas stärker involviert als in den ersten Teil. Mhm. Und war auch Berater und sowas. Mhm. Und hat ja auch dann seinen Cameo-Auftritt dann später noch.
Was jetzt auch ganz schön ist, dass Mike und Bill ja gerade quasi zusammen waren und Bill überzeugt wurde von Mike durch diese Vision. Und aber parallel die anderen, die eigentlich gerade das Hotel verlassen wollen, selber jetzt gerade merken, da ist noch was, was wir besprechen müssen und deswegen immer noch nicht weg sind. Auch super, wie
wurden
hier
die nicht im ersten, bin mir gar nicht sicher, wurden die im ersten Teil überhaupt benannt? Nee, ne?
Doch, ich glaube schon, okay. Ja, weil Beverly ja reingeguckt hat.
Ja.
Es gibt ja auch, wenn wir mal an,
ja?
Stanley Kubricks Full Metal Jacket denken, da wird ja auch dieses 1000-Yards-Starren beschrieben als Effekt von den Soldaten, die ja sozusagen schon das Jenseits gesehen haben. Ne? Und das erinnert mich hier gerade so ein bisschen daran, weil das einen ja irgendwie verändert, wenn man sozusagen so mit dem Tod konfrontiert ist.
Es gab übrigens durchaus viele Leute, die gehofft haben, dass so um 2012, 2013 nochmal irgendwas von Stephen King aus diesem Universum kommt. Mhm. Aber kam nichts mehr zu. Mhm. Und also er meinte auch irgendwann mal, dass er auch nicht mehr über Pennywise schreiben möchte, weil ihn die Figur selber Angst macht. Mhm. Mhm. Muschietti wiederum hat durchaus Interesse geäußert, mal dazu noch zusätzliche Geschichten zu inszenieren. Mhm. Doch interessant, wie sie da über die Straße gehen. Ne? Mhm. Ich meine, gut, es scheint früh morgens zu sein, aber...
Ja, aber so ein bisschen wie so, wir gehen jetzt los und vermöbeln sie alle, so ungefähr, ne?
Achso, ja, nee, ich meinte, dass sie halt über die Straße gehen und nicht
genau.
Über den Bürgersteig, ne? Mhm. So, das ist so Western.
Genau, das meine ich. Ja, sehr gut, ja. So, sie suchen jetzt einen alten Ort aus ihrer Vergangenheit auf, den wir ja nicht kennen, ne, aus dem ersten Teil. Aber ich finde, es passt ziemlich gut, weil die werden ja noch mehr Zeit miteinander verbracht haben, als wir nur in dem Film gesehen haben. Auch schön hier,
ja,
dass wir hier immer noch in Erinnerung gerufen werden, als Beverly hier gerade einmal stürzt, dass Ben das beobachtet hat, was er ja schon mal beobachtet hat im Badezimmer. Mhm. Weil Beverly ja echt immer verwechselt hat, von wem dieser Brief kam. So, und das ist auch wieder sehr gut gemacht. Und
das ist halt...
Das haben sie sehr oft gemacht.
Das ist der Roman.
Ja.
Der springt ja auch kapitelweise zwischen den einzelnen Zeitebenen bis hin zu, dass teilweise wirklich Sätze beendet werden in anderen Kapitel, die im einen Kapitel noch angefangen wurden. Das haben wir ja auch gleich nochmal. Und das, also das, was du jetzt gerade hattest, dieser Szenenübergang, das ist eigentlich das Gefühl, wenn man es liest.
Mhm, cool. Aber das finde ich super, dass sie da diesen Stil des Buches auch mit
Und deswegen, war es so wichtig, dass dieser zweite Teil kommt, verstehst du? Weil das ist das Gefühl des Buches.
Ja, aber dann ist ja mein Eindruck auch total gut, dass einfach der zweite Teil deutlich stärker und besser ist eigentlich als der erste.
Das hat $3 gekostet. Mhm. Deiner Visage geschrieben.
Mhm. Jetzt auch dieser Übergang wieder, ne? Also ja. Richtig toll. Also dieser kleine Ball liegt da noch zwischen den Rillen.
Lost Boys.
Mhm. Das ist einfach auch sehr geil.
Da gibt's tatsächlich, das ist tatsächlich, könnte man als Filmfehler bezeichnen, weil er den Tanz ja eigentlich gar nicht gesehen hat. Das war ja nur Beverly.
So, und jetzt geht's los. Dass wir jetzt sozusagen auch dahin kommen, dass wir diese Artefakte sammeln müssen, ne? Das ist diese Dose. Ist das vielleicht sogar die Dose mit dem Wachs für das Boot?
Nee, das ist die Dose mit der... Also, nee. Das ist natürlich auch ironisch, wenn man bedenkt, dass... dass es ja später als Spinne auftauchen wird.
Also Ben baut ein bisschen weiter. Ich mache alles nur, damit ich aus Derry rauskomme.
Ist auch interessant, dass sie so eine junge Figur rauchen lassen, ne? Also ich meine, sie ist ja sowieso die Einzige, die wir rauchen sehen im, von denen.
Aber finde ich, passt eigentlich sehr gut zu der Familiengeschichte. Weil sie ja auch versucht, irgendwie rauszukommen und irgendwie so ihr eigenes Ding macht. Auch hier schön dieses Zwischendurch, wie sie sich gegenseitig immer so necken und provozieren, ne? Also wie so Jungs halt, ne? Und das ist natürlich auch eine tolle Sache jetzt. Also dieses, ja, wir werden immer Freunde sein. Und ja, die Erwachsenen wissen ja eigentlich so, dass es nicht mehr so ist. Ja, jetzt erinnern sie sich alle an Stanley. Ach. Ja, es geht jetzt um ein Opfer, ne? Und natürlich nicht um ein Menschenopfer oder sowas, sondern jetzt geht es darum, aus der Vergangenheit etwas auszugraben, ne? Ein Artefakt. Die müssen jetzt, die muss jetzt jeder für sich suchen.
Ja. Das Shirt, das er trägt übrigens.
Erinnert an Kurt Krömer?
Ja, genau. der amerikanische Kurt Krömer. Mhm. Das ist wohl eine Anspielung an Nightmare 2.
Mhm.
Und das würde auch durchaus dazu passen, dass die Figur ja offenkundig schwul ist.
Mhm, mh.
Was übrigens tatsächlich eine Erfindung des Films ist, das ist, taucht im Buch in der Form nicht auf.
Mhm, mh.
So, Bild stottern wird immer schlimmer.
Mhm, mhm. Erinnern Sie sich auch daran, dass Sie sich halt doch heftig gestritten haben?
Ja. War dieser Rotstich da bei dem Schlag, war ja, der gut, auch im ersten Teil drin?
Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Commentary.
Genau, und jetzt haben wir auch gleich wieder so einen richtig tollen Übergang. Mhm. So, jetzt haben sie Angst, dass der Vater sie sieht.
Ja, jetzt wäre diesen Übergang.
Genau, richtig. Und das macht ja eigentlich relativ konsequent, der Film.
Kommt,
ne,
zu ihrem alten Haus. Ja, ja. Wie gesagt, da orientiert er sich am Material. Da sehen wir, da steht Marsch an der Türklingel.
Mhm.
Und jetzt sieht sie, dass Kersch dran steht.
Mhm. So, die alte Dame erzählt Beverly jetzt, dass ihr Vater tot ist.
Ja. Ja, als Leser des Romans wusste man natürlich, worauf diese Szene hinauslaufen wird.
Mhm.
Zumindest ungefähr. Hat dich das kalt erwischt?
Dass der Vater tot ist?
Nee, ich meine eher, was mit der alten Frau passiert gleich.
Nee, irgendwie war mir die von Anfang an schon ein bisschen gruselig, sag ich mal.
Okay. Seien Sie nicht so höflich.
Und auch so ein bisschen, dann kommt so dieses Schnippische durch, ne, und man ist gleich wieder so, hm.
Jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit kurz.
Mhm. Ist auch schön, wie dann der Vater plötzlich da so sitzt, ne?
Ja, da kriegen wir jetzt nochmal eine ganz andere Ebene von Misshandlung mit, die im ersten Teil noch gar nicht drin war. Wobei auch da so ein sexueller Unterton lag, ne?
So, und jetzt sprüht er sie ein mit dem Parfüm seiner Frau.
Versucht sie quasi ein Stück weit zu ihrer Mutter zu machen. Und damit auch zu seiner Frau.
Genau. So, jetzt muss sie sich ja, jetzt tut es ihr leid, ne? Sie muss sich quasi entschuldigen.
Übrigens ist Sophia Lillis und Jessica Chastain haben wohl auch eine enge Verbindung aufgebaut während der Dreharbeiten. Was insofern interessant ist, weil das klingt für mich, als dass die sich nicht bloß ein, zwei Mal getroffen haben, sondern auch regelmäßig am Set Kontakt hatten. Was ich durchaus ungewöhnlich finde, weil normalerweise würde man ja davon ausgehen, dass sie die Szenen halt Produktionstechnisch wahrscheinlich immer erst das eine abdrehen, solange sie die Kids zur Verfügung haben. Die waren ja alle teilweise noch minderjährig.
Ja.
Und dann das andere. Das sieht auch nicht gerade angenehm aus.
Nee.
Schlüssel. Die kippen. Ist ja auch gleich mit Verstecken wieder. Bei bin ich mir allerdings auch nicht sicher, ob die nach fast 30 Jahren noch so gut sind.
Sie ändert sich an das Gedicht und sie hat es ja falsch abgespeichert, ne? Und das ist jetzt cool? Wie diese alte Dame so gruselig abzischt.
Ja, vor allen Dingen auch diese Bewegungen macht, die so leicht was Unmenschliches schon haben.
Ja.
Awkward silence.
Und auch dieses eingefrorene Gesicht. Man denkt ja erst, das ist ein Foto. Und dann ist sie quasi wieder da.
Ja.
Und spricht so eine ganz normale Konversation, eine ganz normale Frage, ne?
Wie hat so, wenn man sich so den, wenn man jetzt die nächsten Szenen, die noch kommen, so Revue passieren lässt, könnte man fast glauben, dass es gerade in dem Moment irgendwo woanders war. Was weiß ich, bei der Paul Bunyan-Statue oder so. Ne? Und jetzt wieder zurück zu Beverly ist.
Auch schön ist ja, dass gerade in Horrorfilmen ja auch diese verzerrte Musik oft ja über dieses, also quasi von Plattenspielern herkommt, indem die Geschwindigkeit nicht so ganz einheitlich läuft, ne? Und jetzt haben wir hier auch gerade den Plattenspieler im Hintergrund laufen. Und jetzt erfahren wir, dass ihr Vater war das, ne? Der beim
sie
Zirkus
erzählt, ihr Vater war, genau.
Genau, und da sehen
Pennywise,
wir
Pennywise, der tanzende Clown.
Genau, Pennywise, ja. Und jetzt merken wir, wie die Musik auch tanzt.
Jetzt merken wir auch, dass sie nackt ist.
Ja. Und auch an diese, auch dieser Satz, ich war immer Daddys kleines Mädchen. Wie sie dann ja da rauskommt in, ja, ziemlich groß. Die Haare gehen nach oben.
Die und schweben.
Diese Münder, ne? Diese Münder im Hals und.
Die ein bisschen was von so einem Luftröhrenschnitt haben.
Ne? Ja, genau.
Wobei ich trotzdem sagen muss, dass ich das Monster-Design nicht so toll fand.
Nee, die haben sie schon bessere in dem Film. Und das ist jetzt auch cool. Wir sehen das erste Mal, wie quasi Pennywise entsteht. Ne? Und da haben wir auch den diesen Sabba wieder, ja, ne? Den hast du ja letztes Mal schon mal erklärt, ne, wo der herkommt.
Du hast noch nichts verändert.
Pennywise schminkt sich hier gerade.
Interessant, dass sie das auf Englisch gelassen haben, auch das Fuck you.
Und Pennywise kratzt sich jetzt selber auf, ne?
Also sein Make-up kratzt er sich ja rein quasi.
Und auch hier dieser
diese Verzerrung.
Ja, also so ein bisschen Vertigo mit irgendwas anderem drin, ne? Mhm. Also.
Und jetzt merkt sie, dass das Haus eigentlich ein Abbruchhaus gewesen sein muss. Mhm. Und da niemand gewohnt haben kann.
Ja. So, und jeder ist natürlich jetzt unterwegs für sich, um in seiner Vergangenheit zu wühlen.
Ich glaube, im Roman heißt dieses Kapitel auch 5 Spaziergänge oder so.
Street Fighter, der alte Automat.
E-Mail für dich war übrigens das Plakat im Hintergrund, dass man so ein bisschen auch erkennen kann, wann das...
Stimmt, ja. Und er hat sich eine Spielmünze geholt.
So. Da sehen wir.
Ich finde, das ist eine schöne Szene in dem Sinne, was halt zeigt, wie Kinder, Jugendliche unter Spannung stehen, wie sie sich sozusagen positionieren müssen in einer Gesellschaft oder auch im Älterwerden. Ne? Also du darfst natürlich nicht uncool sein und musst dich an die coolen Leute richten.
Wie jedes Abweichen von der Norm bestraft wird.
Ja, genau, richtig. Ne? Und daran erinnert er sich jetzt natürlich jetzt auch mit dem Artefakt, was er sozusagen jetzt gefunden hat. Und das, muss ich sagen, ist halt auch Stärke, sag ich mal, auch dieser Verfilmung, wenn wir jetzt mal nur von der Verfilmung ausgehen, dass sie halt auch bei der, also selbst am helllichten Tag sehr viel zeigt und machen kann. Ja. Also dieser Grusel ist ja nicht nur der Dunkelheit oder der Nacht, sondern auch am Tag.
Ja. Und an der Stelle auch eine interessante Entscheidung, ja, dass sie die Statue einfach nur lebendig gemacht haben, anstatt einen riesigen Paul Bunyan zu imitieren. Ne? Mhm. Also wir sehen ja, wie die Statue auseinanderbricht an manchen Stellen, sobald sie sich bewegt hat. Und die Zähne, die da sind, das sind ja die Holzsplitter quasi, wenn er das Maul aufreißt. Das ist natürlich schon interessant.
Ja.
Da hat man wieder Adrian Mellon einmal. Und das hat natürlich auch einen Grund jetzt innerhalb der Filmhandlung, warum sie ihm das, warum er ausgerechnet ihm das gibt. Keiner will mehr mit dem Clown spielen.
So, jetzt wird Richie natürlich mit Themen konfrontiert, also mit seinen Geheimnissen. Und hier ist so ein bisschen weit oder Pflicht als Trauma irgendwie auch für ihn, wahrscheinlich für Richie, dargestellt. Ich
noch jetzt die Farbe. Schön, wie alle anderen da mitwippen.
Erfahren wir eigentlich, was Richies Geheimnis sein soll?
Ja, dass er schwul ist.
Also hat er bis heute kein Coming-out gehabt?
Nee, hat die Figur ja nicht.
Ach so, okay.
Er hat doch vorhin, beim Stand-up macht er doch einen Gag über seine
Freundin. Ach so, über Freundin. Seine Freundin, ja, ja.
Mhm, mhm. Da sehen wir wieder die I Love Derry-Kappe, ja. So. Da haben wir wieder das Fahrrad. Mhm.
Mit dem Silver.
Den Ladennamen gibt es übrigens auch in anderen King-Romanen. Mhm. So, da haben wir natürlich den wichtigen Cameo. Mhm.
Ist aber auch schön, dass er dann sagt, wenn sie diese Art von Sprache bevorzugen.
Das ist ausgerechnet er das sagt, wenn man seine Romane gelesen hat.
Ja. Ist auch schön, dass er ihn dann als Autor erkennt, ne? Ich sag mal, sehr witzig, ne?
Ja, vor allen Dingen, den Spruch hat er bestimmt auch schon mal gehört irgendwo. Mhm. Das Nummernschild, was da oben hängt, über ihm. Mhm. Das Gelbe, ich glaube, das war auch Christine. Mhm. Mhm. Da. Ich glaube, das ist etwas, was sehr viel Katharsis bei ihm ausgelöst hat, der Spruch. Das ist eine Anspielung an den Namen des letzten Kapitels im Buch. Das heißt nämlich Bill Denbrough schlägt den Teufel. Mhm. Und dieser Becher, den Stephen King da gerade hatte, das ist das Wappen von einem argentinischen Fußballverein, wo Muschetti Fan von ist.
Mhm. Okay, ja. Er hat jetzt geschrien, hey ho, Silver.
Ja, also das ist tatsächlich, das ist tatsächlich quasi die letzte Szene des Buchs, dass er da so rum.
Ah, okay, ja. Und das Hey Ho Silver ist ja bekannt geworden von einem Song, der in der britischen Serie Boon als Titeltheme benutzt wurde. Ja. Und es ist halt aus dem Jahr 86, aber ich stolper bei diesem Ausdruck immer auch natürlich über Captain Sobel von Band of Brothers, der das auch ausspricht. Deswegen bin ich da noch nicht so ganz sicher, welche Bedeutung das noch alles hat.
Das ist aus Western auf jeden Fall.
Was, aus dem Western?
Ja.
Aber dann
das ist ja schon im Roman mit drin, als etwas, was in den 50ern auftaucht.
Ja.
Und ich meine, es kommt aus Lone Ranger auch.
Okay, ja. Wir sind wieder an diesem Gully. Ich meine, es ist auch interessant
jetzt,
als ob ein anderes Kind besser gewesen wäre. Also für ihn persönlich natürlich schon. Ne? Aber das ist natürlich eine nachvollziehbare Frage. Warum ausgerechnet ihn? Das kennt man ja auch so als Frage. Mhm.
die Antwort ist natürlich auch doppeldeutig, ne? Mhm. Also entweder im Sinne von, sonst hätte ich dich genommen, mhm. oder im Sinne von, weil du nicht da warst, um mich zu verhindern. Mhm.
Ja, auch Billy hört heute wieder die Stimmen von seinem Bruder Georgie aus dem Gully und liegt jetzt auf dem oder krabbelt Richtung Gully.
Schön auch, dass das Gesicht im Dunkeln liegt, ne? Mhm. Und man sieht, er kann sich nicht mehr richtig erinnern.
Nee.
Weil sonst müsste er misstrauisch werden, dass der Junge noch zwei Arme hat.
Ja. So, jetzt kommt er nicht ganz dran. Jetzt wird er gegriffen. Und das ist toll, ne?
Kinderhänden, ja.
Diese ganzen Hände, die jetzt an seinem Arm hochkrabbeln.
Und auch die Hand von Pennywise.
Mhm. Aber er schafft es, seine Hand rauszuziehen und auch das Boot mit zu greifen.
Ja, weil er braucht ja noch einen Token.
Mhm.
Das.
Und den Jungen kennen wir ja schon, ne? Ja.
Es gibt übrigens auch die Theorie von manchen, dass der Junge auch S ist.
Mhm.
Du hast Stimmen aus der Kanalisation.
Jetzt hat der kleine Junge ja auch erklärt, dass er selber Stimmen in der Badewanne hört aus dem Ausfluss, also Kinderstimmen, aber auch eine Clownsstimme. Und Billy ist natürlich jetzt entsetzt und rät ihm, dass er gehen soll.
Ja. Aber das ist natürlich nicht wirklich hilfreich, mitten auf der Straße einen absoluten Ausbruch zu haben und komplett irre aufzuführen für jeden anderen.
Mhm.
Und der muss ja noch Glück haben, dass es keiner sieht.
Mhm. So, da haben wir die Schildkröte wieder. Aber auch hier im zweiten Teil ist sie natürlich nicht weiter verfolgt worden.
Ja, auch das ganze Ritual von Shoot ist auch wieder anders, als es im Roman ist.
Mhm.
Ne? Aber wie gesagt, es ist halt, man hat sich wahrscheinlich für das entschieden, was man einfacher verfilmen konnte, weil wie gesagt, es ist unglaublich schwer, das irgendwie sinnvoll zu verfilmen, was Stephen King da geschrieben hat. Ich rate dir einfach mal, es zu lesen und dann können wir mal privat drüber reden, ob du es wirklich verfilmen könntest.
Ja, vielleicht skippe ich auch mal zu dem Kapitel vor und lese es an der Stelle.
Ja, ja, auch das.
So, wir sind wieder in diesem Klassenzimmer. Und Ben hört seine Musik vom Walkman.
Ja, also wir sind auch wieder in der Vergangenheit.
Ja. Und das ist natürlich cool, diese Finte auch wieder, ne? Ja. Wie Beverly im Projekt da auftaucht und man einfach so denkt, sie ist der Clown.
Ja. Aber ist sie das nicht auch sogar? Oder ist das erst die nächste Szene?
Nee, ich glaube, das kommt jetzt gleich auch, ja. Und auch schön, wie dieser Projektor hinten das Licht von so einem Zirkuszelt imitiert.
Mhm. Ja, jetzt wissen wir auch ungefähr, wo das ungefähr zeitlich einzuordnen ist, diese Szene.
Mhm. Was jetzt auch schön ist, dass Ben hier die Enttäuschung sozusagen mit sich rumträgt.
Naja gut, das kommt ja jetzt gleich noch.
Beverly brennt.
Ja. Also, ne, das Haar, genau, das Haar ist Winterfeuer, ne? Mhm. Das hat natürlich ein bisschen was auch von Nightmare gehabt, jetzt gerade. Mhm.
So, die Tür ist natürlich abgeschlossen. Der versteckt sich im Spind.
In seinem eigenen, ja. Wo man gesehen hat, irgendjemand hat da auch Fatso draufgeschrieben.
Mhm. Er guckt jetzt in die Seite des Jahrbuchs. Beverly war ja die Einzige, die bei ihm reingeschrieben hat. Also ja schon so, dass man es ein bisschen erahnt, ne? Jetzt, dass er es gleich mit im Schrank ist.
Ja, überhaupt, ich glaube auch, der Spind, das ist sowieso ein bisschen zu groß, oder?
Ja, der Spind ist schon ziemlich riesig. So, Pennywise ist jetzt natürlich hinter ihm im Spind. Und diesen Auftritt kennen wir ja auch schon so ein bisschen von Pennywise, ne?
Ja. Und Katie meinte übrigens, er hat insgesamt so an die 4 Stunden Material für den Film gedreht.
Was?
4 Stunden Material für den zweiten Teil nur. Allein. Dass er dann auf 2,49 runtergeschnitten hat.
Ach so, okay, ja.
Aber er hat wohl durchaus auch mal die Idee gehabt, so einen Supercut zu machen. Mhm. Mit dem ersten. Mhm. Aber soweit ich weiß, ist da nicht bisher draus geworden. Mhm. Mhm. Wäre auch mal interessant gewesen, so einen Supercut zu haben.
Ja,
der dann die Buchstruktur mehr aufgreift vielleicht.
Ja.
Wobei ich nicht weiß, ob das funktionieren würde. Mhm. Ja, ich denke mal, wir können mal während dieser Unterhaltung auf das Thema Preise zu sprechen kommen.
Ja, sehr gerne.
Da gibt's nicht so viel diesmal. Da gibt's die Fright Meter Awards 2019. Da ist James McAvoy bester Hauptdarsteller geworden. Das beste Ensemble ist ausgezeichnet worden. Das beste Make-up ist ausgezeichnet worden. Bill Hader war als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden. Mhm. Bill Skarsgård war auch nominiert. Mhm. Und weitere Nominierungen waren Beste Kamera, da hat The Lighthouse gewonnen. Bestes Kostümdesign, da hat Midsommar gewonnen. Beste Regie, da hat Ari Aster auch für Midsommar gewonnen. Bester Horrorfilm, da hat Wir gewonnen, genauso wie bei Bester Score. Beste Effekte, da hat Godzilla King of Monsters gewonnen. Und Jessica Chastain war als beste Nebendarstellerin nominiert, da hat Rebecca Ferguson für Dr. Sleep gewonnen. Mhm. Und bei den Saturn Awards 2021 gab es eine Nominierung als bester Hauptnebendarsteller. Das war auch wieder Bill Hader. Da hat Adam Driver für Episode 9 gewonnen. Dann gab es 2 verschiedene Nominierungen für bestes Make-up. Also 2 Teams von der Crew waren nominiert. Da hat aber Bill und Ted retten das Universum gewonnen. Beste Spezialeffekte hat Ad Astra gewonnen. Und bester Horrorfilm ist interessanterweise eine andere Verfilmung von Stephen King geworden, nämlich Dr. Sleep. Mhm. Und das war's auch schon. Und am Boxoffice ist der Film ein bisschen schlechter abgeschnitten als Teil 1. Teil 1 war ja in vielen Ländern in der Top 10. Platz, der hat jetzt in den USA Platz 11, in Deutschland zum Beispiel Platz 13 gemacht. Hat auch ein schlechteres erstes Wochenende gehabt mit 93 Millionen, wobei er auch allein schon da das Budget mit über 13 Millionen eingespielt hat schon. Also war jetzt kein Flop in dem Sinne.
Ja, und man muss natürlich auch die Zeit berücksichtigen. Was haben wir gesagt, 2019? Also da hatten ja alle Filme es dann irgendwann schwer. Beziehungsweise, wann ging Corona nochmal los?
Nee, da war der schon raus aus den Kinos.
Da war der schon raus wieder, ne?
Naja.
Ja, das guck war mal, das ist eigentlich komisch.
Die Lockdowns bei uns waren ja erst, und in den USA waren ja erst im im März 2020.
Ja, okay, ja, dann ist er doch noch rechtzeitig rausgekommen, ja.
Der ist rechtzeitig,
Komisch, ja.
Dann, der muss ja,
der weil der ist nämlich auch irgendwie auf meiner Wahrnehmung so ein bisschen verloren gegangen.
Da ist auch die Frage, ist das S oder ist das tatsächlich noch dieser Typ? Auch ein sehr schöner Übergang, ne? Wenn das Gesicht dann direkt aufeinander liegt.
Ja. Ja, wir haben die Tochter von dem Apotheker hier wieder, die ihn dann natürlich aufzieht und provoziert.
Interessanterweise muss das ja gewesen sein, bevor sie ihm dann den Gips signiert, ne?
Stimmt, weil er hatte den Gips schon. Oder
besser, was heißt signiert, bevor sie dann Loser draufschreibt.
Ja, genau. So, das ist der Raum, wir sehen ja, dass es quasi unten einen Ort gibt, wo man sich impfen lassen kann. Haben wir gerade an einem Schild gesehen.
Schön natürlich auch das Flackerlicht mit den und diesen Einmachgläsern, die nicht wirklich aussehen, als ob sie in der Apotheke gehören. Zumindest nicht in den letzten 100 Jahren.
Genau, und auch hier, das scheint auch alles nicht mehr so ganz den Standards zu entsprechen. Ne, hier Spritzen und Nadeln auch auf dem Boden.
Ich sag mal so, die Spritzen sehen zumindest aus, wenn man jetzt das Zeitalter nicht geändert hätte, wenn die Kinderhandlung noch in den 50ern gewesen wäre, dann wäre die Spritze ungefähr passend gewesen.
Er macht den Vorhang jetzt auf und da liegt seine Mutter festgeschnallt. Wir sehen, dass da hinten irgendwas festgekettet ist, ne?
Ja. Ja, wir sehen es unter der Decke.
So, und Eddie ist jetzt dafür zuständig, seine Mutter
zu retten.
So, jetzt ist auch
das Tuch
drunter, genau. Der hängt ja noch an so, ist das medizinisches Gerät oder was?
Vor dem Hintergrund natürlich, was er dann sich für eine Frau geholt hat, ist das natürlich auch nochmal ein interessanter Satz, ne?
Ja. Ja, und durchaus ja nicht unrealistisch, ne? Also es ist ja tatsächlich ein Motiv, was psychoanalytisch durchaus immer wieder vorkommt. Und heute sehen wir, ist dieser Tresen da nicht mehr, dieses oder dieser Stuhl, aber der Leprakranke ist noch da. Mit dieser langen Zunge.
Ja. Boah, ist auch.
Ja, er drückt da ins Auge rein, ne?
Er drückt das Auge ja sogar raus. So, und jetzt merkt er, dass er dem Wesen was tun kann, scheinbar.
Ja, und er drückt den Hals zu, ne, im Prinzip.
Ja, also ich glaube nicht, dass er ihm wirklich den Hals zudrückt. Ich glaube, es ist eher...
Ach, diese Einstellung, ne?
Er hat keine Angst.
Genau.
Dadurch verhungert er quasi, ne?
Genau. Und jetzt hier auch diese...
Mit den mit Angel of the Morning.
Ja, ja.
Tja, und wir sehen, dass sie offenkundig den Laden, immer noch im Laden von ihrem Vater arbeitet.
Ja, auch eigentlich eine tolle Antwort von Erwachsenen. Nö, mir geht's gut. Und im Prinzip ist das ja auch das Mantra, was sich Erwachsene immer wieder einreden müssen. Ja, es geht einem gut, denn man darf sich ja nicht beschweren. Also das ist ja auch richtig. Man hat ja alles, ne, Wohlstand und so weiter. Aber verstehen tun viele nicht.
Ja, Bill Skarsgård fand übrigens die Dreharbeiten zu dem Film etwas besser. Weil er mehr mit seinen Co-Stars machen konnte nach den Dreharbeiten. Das ging natürlich schlecht mit den ganzen Kindern. Beziehungsweise die haben ihn auch bewusst von den Kindern abgeschirmt, damit sie mehr Angst haben, wenn er dann in Make-up und Kostüm ist. Auch nachvollziehbar.
So, hier jetzt die Erinnerung. Und vor allem auch kommt gleich Ben wieder rein, glaube ich, und sieht das. Nee, doch nicht. Es war erstmal das
Skateboard.
Ja, auch der Witz wieder, ne? Es ist Derry, ja. Ich gewöhne mich langsam dran.
Ja, ist ja auch so, ne?
So, wir sehen jetzt hier so Blut.
Was wieder schwebt.
Ja, was nach oben geht. Da muss es umdrehen. Denn da steht was. Ja. Wirst du für ihn auch nicht da sein?
Ja. Also ich finde die Interpretation, dass es den Jungen gar nicht gibt, sondern dass er halt komplett ein fieses Spiel von Pennywise ist, finde ich eigentlich ganz interessant.
Ja, im Prinzip geht es ja darum, dass Bill akzeptieren muss, dass es oder auch lernen muss, dass er nicht schuld ist für den Tod seines Bruders, Georgie.
Ja, was er dann ja auch irgendwann macht.
Genau, richtig.
Aber das war übrigens auch jetzt ein schöner Gag, ne? Ich konnte ihn zum Bleiben überreden. Schnitt, er rennt über die Hintertreppe raus. Das so, ist auch
Eddie
heftig.
Kriegt jetzt das Messer. So, jetzt werden beide so ein bisschen irre, ne? Ja.
Naja, gut. Naja, was heißt werden, ne? Er ist es, der eine ist es ja schon. Aber es ist auch,
Schön, wie auch hier der Duschwagen sozusagen stirbt.
Ja.
Abgeht.
Naja, ach, ich finde, das passt durchaus, was du gesagt hast. Wie er da wegrutscht noch. Mit der Hand, ne?
Ja,
nochmal eine schöne. Ja. Aber es ist ja auch ein gängiges Motiv, um mit sowas umzugehen. Auch schön, wie jetzt das ganze Blut da noch aus dem Mund war.
Durchs Fenster geflohen. Zieht sich aber erst unten das Messer raus, ne?
Ja. So, da kommt die nächste Erinnerung. Die Kennel Days heißt der Karneval auch.
So, er entdeckt den Jungen. Er muss natürlich in den Clown reingehen.
Ins House of Fun. Das ist natürlich auch super, wie hier jetzt die Kamera sich dreht. So, hier haben wir natürlich wieder so ein bisschen Anspielung an das, an den 90er Pennywise.
So, hier haben wir ein Schlüsselloch, da muss er durchgehen und landet im Spiegellabyrinth.
Ja. Auch mal ein sehr schöner Ort für sowas.
Ja. So, und da sind natürlich auch nicht nur Spiegel, sondern auch Glasscheiben. Und jetzt auf einmal ist irgendwie in alle Richtungen Glas. Und auch diese Musik. Und wir haben eben Pennywise einmal schon mal hinten durchlaufen sehen. Also ich muss, das ist halt das auch stark, ne? Das ist hier auch immer so
eng. Schmaler, wird. Genau.
Das wirkt ja auch so ein bisschen wie auch so ein Albtraum, ne? Also es kennt ja sicherlich der eine oder andere dieses Albtraummotiv. Jetzt haben wir Pennywise wieder hinten gesehen, wo man sich bewegen will, aber nicht vorwärts kommt. Und so ein bisschen ist das hier ja auch. Und zack, wieder an eine Scheibe.
Da war voll in die Scheibe gerannt.
So, und das ist auch gut, wie Pennywise hier mit der Zunge von unten an der Scheibe hoch leckt und das so dieses Quietschgeräusch gibt.
Natürlich auch sehr schön, wie er da mit dem, oder sehr unheimlich besser gesagt, wie er da die Scheibe mit seinem Schädel dann aufschlägt irgendwie.
Vor allem, man sieht auch, Pennywise hat hinter sich einen Vorhang, einen roten, ne? Ja. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist richtig aufwendig zu drehen. Also mit diesen ganzen Spiegelungen und dann dem Licht und dem Geflacker, also...
Wenn nicht die Hälfte davon Greenscreen ist.
Ja. So, ein Pennywise holt aus und
hält sich nicht lange mit Kauen auf.
Nee, genau. Snackt den Jungen da weg. So, jetzt kommt er an seiner eigenen alten Synagoge vorbei und das ist natürlich, es weckt bei ihm Erinnerungen. Stanley Uris.
Das ist wohl tatsächlich für den ersten Teil gedreht gewesen, was sie dann da aus Zeitgründen rausgenommen haben. Beziehungsweise, ich glaube, das war ja nur so eine Montage, wo man es gesehen hat, da hätte es ja so oder so nicht gepasst. Und das ist natürlich auch nochmal gut, dass man so, also jetzt, dadurch, dass sie es nicht vorher gemacht haben, sondern jetzt neu ist, hat man natürlich noch eine schöne Szene für Stan, der ja sonst eben nicht so viel logischerweise in dem Film machen kann.
Ja, was ich jetzt super finde, ist, wie er da gleich sozusagen die Rolle verlässt und die Erwartungen seines Vaters sozusagen auch
unterläuft.
Ja. Es ist auch cool, wie
Richie
als einziger da kurz aufstehen will und applaudieren will. Und eigentlich genau das, also ne, diese, ja, das, man lernt ja eigentlich auch in der Erwachsenenwelt einfach nur das zu sagen, was gesagt, was erwartet wird, gesagt zu werden. Es geht gar nicht darum, Wahrheit zu sagen. Ja, es ist ganz oft so. Also angepasst zu sein, sich zurückzuhalten. Und eigentlich alle nur darin zu unterstützen, so weiterzumachen wie bisher. So, wir sind wieder bei Mike. In der Bibliothek. Und jetzt fällt da natürlich ein Buch aus dem Regal.
Das ist natürlich noch mal etwas brutaler, wenn man jetzt so die Hintergrundgeschichte, die ja scheinbar nicht stimmt, das erfahren wir ja am Ende auch wieder, dass das ja scheinbar anders abgelaufen sein soll. Und Bowers. Mike ist aber ganz schön fit, muss man sagen, wenn man bedenkt, dass er das so diesen Angriff so abwehren konnte, völlig überrascht. Also das muss man jetzt mal eben... Das ist natürlich auch nochmal eine Spiegelung von etwas, was wir aus dem ersten Teil kennen oder aus der Jugendzeit.
Aber Mike kriegt natürlich jetzt Unterstützung. Er liegt auf dem Boden und jetzt ist Bowers mit dem Beil von Richie
erschlagen worden.
Ja. Und Richie muss sich natürlich erstmal wieder übergeben. Ja gut, er hat jetzt auch Bowers gerade getötet, ne?
Ja. Auch schön.
Und was auch schön ist eigentlich, dass sozusagen diese ganze Handlung jetzt also quasi an einem Tag jetzt stattfindet, ne? Also wir sind ja quasi seit der Geschichte, jeder muss seinem Artefakt folgen, sind wir sozusagen komplett an einem Tag. Jetzt wird es schon abends. Und Bill will jetzt alleine sich auf den Weg machen. Und hier sehen wir ja schon, dass Bill scheinbar irgendwas, Mike irgendwas verbirgt, ne? Mhm. Ja, wir kommen zurück zu dem Haus. Die Bruchbude.
Ja.
Es war auch interessant, dass es 27 Jahre scheinbar immer noch nicht gereicht hat, um das Ding mal abzureißen.
Naja, es ist Derry, ne?
Ja. Richie soll jetzt was sagen. Ich will nicht sterben. Ich habe Glück, dass es nicht nach Schwanzlänge geht. Legen wir diesen scheiß Clown um.
Auch schön, dass er erstmal überlegen muss, was er gemeint haben könnte. Genau,
so. Jetzt haben sie den Spruch, legen wir diesen scheiß Clown um und jetzt gehen sie gemeinsam rein. Jetzt sehen wir auch wieder diese, ja, Paste.
Das ist übrigens, das hatte ich ja erwähnt, ne? Das ist ja eigentlich ein Running Gag im Buch,
mhm.
Was ja nur Pennywise im ersten Teil macht und das haben sie dann doch das war eine Reaktion auf die Fanreaktion, weil da durchaus einige das auch kritisiert haben, dass das gar nicht vorkam im Film.
Mhm. Mhm.
Dass sie es wenigstens einmal noch eingebaut haben.
Mhm. So, und das mit dem Türen zu kennen wir ja auch aus dem ersten Kapitel. Und Ben wird jetzt quasi diese von Bowers wieder, ne, konfrontiert.
Mhm. Was denn?
Der in diesem Kühlschrank ist.
Das ist übrigens im Roman findet das übrigens bei Mike statt. Mit dem Kühlschrank. Und Stans Kopf da drin.
Okay, aber man hat das ja hier jetzt sozusagen parallel gemacht, dass sozusagen zwei.
Ja, dieses Gucken. Haus in der Form gibt es ja im Roman gar nicht.
Okay, ja. So, und jetzt sehen wir im Spiegel, dass es Pennywise ist, der dieses in den Bauch reinritzt. Und sogar das Messer an den Hals hält.
Mhm.
Aber Beverly nimmt
wieder dieselbe Stange.
Genau, richtig. Also von einem Zaun.
Mhm.
So, und aus Stanleys Kopf wachsen jetzt so kleine, also eigentlich kleine, nicht große, relativ große Tentakeln.
Ja, Tentakel sind es ja, das sind ja eher so Spinnenbeine, ne?
Ja, genau, ja. Und sogar aus den Augenlidern kommen die raus. Und die Beine sind sogar so mit so Härchen.
Man fühlt sich jetzt ein bisschen an das Ding aus einer anderen Welt erinnert.
Ja. Und jetzt krabbelt es los, dieser Kopf mit diesen Spinnenbeinen.
Ist natürlich ein leichtes Foreshadowing auch. Weil ich finde, es hat ein bisschen mehr von Krebsbeinen, wenn man
Ja, genau,
ne,
sowas.
von diesen Riesenkrabben da, die
Ja,
es
ja.
in Australien oder so gibt.
Genau. Ah, da ist er ja. Ja, also auch dieser Humor ist sehr gut platziert eigentlich. Ich finde es auch nicht zu viel.
Nee.
Also gefällt mir schon ganz gut. Also jetzt haben wir auch Eddie, der von der Angst geleitet ist.
Ja, eher gelähmt, ne?
Gelähmt, ja. Eben nicht geleitet. So, es ist Ben, ne, der den Kopf, also auch heftig drauf sticht. Und das Blut natürlich, was nach oben fließt. Es kriecht weg. Jetzt erinnern sie sich auch daran, dass
Ja.
sich S immer von der Angst ernährt hat.
Naja, und ein bisschen Fleisch.
Ja, auch, ja. Und sie entdecken diesen Brunnen wieder. Auch dieser Brunnen irgendwie erinnert mich auch immer wieder an The Ring, ne? Ich glaube, da gab es auch diesen Brunnen, der in dem Haus unten im Keller war.
Ja. Du meinst jetzt aber die US-Version, ne?
Ja. Ja. So, jetzt haben wir das Grauwasser wieder. Und sie warten durch dieses Grauwasser in der Kanalisation, haben aber diesmal Taschenlampen dabei. Ich glaube, das hatten sie früher so nicht, ne? So richtig viele gute Taschenlampen.
Nee, ich
Da
glaube auch
wirkten sie so
nicht.
ein bisschen unvorbereiteter. Also.
Ja, was heißt unvor? Sie waren halt Kinder, ne?
Ja,
Die
genau,
nicht mal
ja.
eben irgendwo sich in einem Laden entsprechend ausrüsten konnten.
Genau, richtig. Aber wir erkennen ja auch den Ort wieder, wo der Turm war mit den Kindern, die geflogen sind. Und wir sehen auch, Mike hat ja die ganze Zeit hier in dieser Tasche das Artefakt dabei, wo dann auch alle ihre Artefakte später reinschmeißen müssen. Und was ja auch cool ist, dass wir jetzt sozusagen noch mal eine Etage tiefer gehen müssen.
Dann mal wieder Mrs. Kirsch.
Ja, und Eddie ist natürlich wieder gelähmt von der Angst. Gut, wie geht's weiter? Das ist die gute Frage. Hier am Boden ist so eine Luke, die auch mit so einem Logo versehen ist irgendwie. So, und jetzt gucken wir hier dieses Loch hinunter.
Das nicht mal einen Einstieg hat, also das nicht mal eine
Nee.
Leiter oder so hat, wo
Nee.
man sich einfach reinfallen lassen muss.
Ja.
Oder
Aber
Glück.
scheinbar kann man doch ein bisschen
Ja, aber,
kraxeln, ne?
ja, aber halt.
So, Richie. Redet Eddie jetzt ein oder motiviert ihn?
Was heißt, redet ihn ein? Er zeigt ihm, dass er nicht so, dass er mutiger ist, als er sich selbst von sich glaubt. So. Schöne Einschränkung, wenn du dran glaubst.
Man kann auch gar nicht genau sagen, was das für ein Tunnel ist, wo die hinabsteigen, ne?
Ist das eine Höhle?
Ja, ist es ein Brunnen oder einfach irgendwie ein Loch oder so?
Würde fast sagen, es ist am ehesten eine Höhle, ne? Weil
Ja.
es hat halt.
Weil es ist auch nicht mehr wirklich Kanalisation, ne?
Nee, nee.
Jetzt müssen sie da auch unter diesem Felsen durchkriechen. Und jetzt kommen sie hier gleich in.
An die Stelle, wo es eingeschlagen ist.
Genau. Und irgendwie auch diese Taschenlampen, es sind ja jetzt nicht drei, ne? Aber es sind auch schon so Lichter. Und jetzt kann man hier auch nach oben schauen. Ja, nicht ewig, aber ein paar Millionen Jahre gibt es diese Stelle schon unter Derry.
Ja, das ist ja nix, ne?
Nee, das ist gar nichts. Also ein paar Millionen Jahre und ewig ist ja quasi aus menschlicher Perspektive quasi das Gleiche. Und wir haben auch eben wieder gesehen, wie diese Tropfen nach oben gegangen sind. Und Mike packt jetzt das Gefäß aus, dieses Ledergefäß. Die wahre Gestalt ist sein Licht. So, und jetzt bereitet Mike da alles fürs Ritual vor, schüttet Brennpaste da rein und zündet ein Feuer an. Jetzt müssen die Artefakte in das Feuer gelegt werden. Die Vergangenheit muss mit der Gegenwart brennen. Was haben wir als Artefakte da? Jeder packt das jetzt aus, was er bei sich trägt oder trug. Einmal das Boot von Georgie kommt ins Feuer. Und Eddies Inhalator. Er zieht noch einmal dran und schmeißt ihn rein. Den er hoffentlich
leer gemacht hat.
Ja. Und Beverly schmeißt das Gedicht rein. Und Ben hat natürlich die Seite aus seinem Jahrbuch da, wo er nur Beverly reingeschrieben hat. Schmeißt das auch da rein. Das haben wir gar nicht so erfahren, ne?
Was? Was denn?
Wir haben gar nicht mitgekriegt, dass Mike den Stein gesammelt hat, oder? Als Artefakt.
Das musste er ja wahrscheinlich auch nicht. Den hat er wahrscheinlich ja bei sich gehabt.
Ja.
Würde ich jetzt so vermuten.
Ja.
Weil Mike muss ja nicht, ne?
Ja. So, von Stan kommt die Haube. Sonst fassen sie sich alle an die Hand. Jetzt fasst Mike nochmal zusammen, ne? Erster Schritt bei diesem Ritual war das Wiedersehen. Das zweite war, die Artefakte zu sammeln.
Ja.
Und jetzt der letzte Schritt ist das Totenlicht einzusammeln. Und da taucht es auch auf.
Und da sehen wir, das ist nicht mehr nur eine Höhle, sondern offenkundig auch irgendwas Organisches.
Ja. Wir sehen ja diesen Schlund quasi wieder, den Pennywise bei Beverly schon mal benutzt hat, um sie in diese Starre zu versetzen. Und ich finde, es ist visuell einfach unglaublich stark, weil für mich ist das so schön rund, die ganze Sache, weil man jetzt hier sozusagen auch nochmal die Verbindung sieht, dass diese Totenlichter, ne, also sozusagen als Visualisierung des Todes
die Totenlichter dastehen. Sind eigentlich was anderes.
Ja, ich habe jetzt ja nicht die Romanvorlage, aber für mich im Film ist das Licht hier der Tod. Und die Angst des Menschen ist sozusagen dann ermöglicht erst Pennywise. Also sozusagen, das ist dann die Angst, die den Menschen, sag ich mal, in seinen Handlungen so beeinflusst, dass halt dann erst sozusagen die schlimmen Sachen wirklich erst passieren. Wir sehen, das Ritual funktioniert nicht so ganz, weil der Ballon da wieder rauskommt.
Was natürlich insofern für viele wahrscheinlich überraschend ist, weil der Film dauert jetzt schon ungefähr so lange wie der erste Teil.
Genau.
Obwohl man das nicht das Gefühl hat, ne? Also der ist relativ...
Nee, ich finde auch. Also, ich muss aber auch schon sagen, ich hatte also auch bei der Vorbereitung, beim Schauen jetzt an dieser Stelle, ja, jetzt müsste es zu Ende gebracht werden, so im Gefühl. Und dann kommt jetzt gleich so eine Phase, die, wo ich gedacht habe, die ist vielleicht so ein bisschen zu viel, aber auch die haben sie im Film gut zu Ende gekriegt, sodass ich dann am Ende wieder gedacht habe, okay, es passte doch noch mit rein.
Also ich vermute mal, sie wollten irgendwas einführen für das Ritual von Jude, weil sie das, was eigentlich im Buch passiert, wahrscheinlich visuell nicht überzeugend darstellen konnten.
Mhm.
Deswegen haben sie diese Szene da eingebaut.
So, wir sehen jetzt sozusagen auch das Ritual und ja. Mike hat wahrscheinlich das Ritual doch nicht ganz verstanden und hat selber interpretiert. Und jetzt sehen wir, dass die Totenlichter wieder ausbrechen.
Nee, er hat schon richtig verstanden, aber das Ritual funktioniert nicht. Das ist ja das, was wir gesehen haben. Er hat nur gehofft, er kann es besser machen. Ja.
Und jetzt kommt gleich ein tolles Bild. Ich werde es ansprechen, ja. Wenn man es gleich sehen. Also weil das Licht ist ja jetzt wieder draußen, ne? Aus dem
Gefäß. Die Totenlichter, ja.
Die Totenlichter, genau. Und sie wabern jetzt noch so oben da so in der Mitte vor sich hin. Und aber es ist gar nicht der Tod, der jetzt hier das die Rolle spielt, ne? Sondern es ist im Prinzip nach wie vor die Angst. Und zwar in Form von Pennywise.
Deswegen sage ich ja, die Totenlichter sind was anderes.
Nee, die Totenlichter sind der Tod. Also zumindest
ist
das,
was man im Film sieht. Nee, Beverly ist nicht gestorben, obwohl sie sie gesehen hat.
Nee, genau, aber es ist ja dann, wenn man sozusagen sich bewusst wird der Endlichkeit und so weiter und quasi den Tod erblickt und das sozusagen realisiert, das ist ja im Prinzip die Lähmung, die sie dann auch erfahren hat dadurch. Und jetzt haben wir sozusagen diesen
Teil. Dann werden die Totenlichter aber nicht der Tod, sondern das Wissen um die eigene Sterblichkeit.
Oder? Ja, das würde ich quasi ungefähr gleich sehen.
Wow. Vielleicht noch einen kurzen Satz zu der Spinnengestalt an sich. Mhm. Also es ist, diese große Spinne ist im Prinzip das, was ist S-Gestalt, die am ehesten seiner realen Gestalt, die man als Mensch wahrnehmen kann, nahe kommt.
Ah, und das ist die quasi die Interpretation aus dem Buch heraus, oder?
Ja. Also das wird, glaube ich, sogar so auch einigermaßen gesagt.
Okay, ja.
Jetzt sind wir wieder in der Toilette.
Das ist natürlich so eine Kordel, um das Licht anzumachen. Wir sind in so einer Art Kleiderschrank.
Ja, das ist natürlich wieder ein Callback zu dem, was wir im ersten Teil hatten. Und insofern passt es natürlich auch nochmal, weil da haben wir ja im ersten Teil haben wir ja hinter der Tür den Oberkörper nur gesehen von dem Opfer. Weiß nicht mehr, wie sie hieß. Und jetzt sehen wir den Unterkörper. Also das passt natürlich auch ganz gut.
Ja.
Da geht's weiter.
Und da ist ein Hund.
Da haben sie sich ja vorhin auch drüber unterhalten, ne? Dass es wahre Gestalt am besten hoffentlich ein Welpe ist oder so.
So, und er hört sogar, macht sitzt. Ja, und dann verwandelt er sich natürlich trotzdem.
Auch schnell nächstes Mal.
Ja. Was jetzt auch ganz cool ist, dass Billy sozusagen jetzt nochmal als noch eine neue Perspektive auf die Szene einnimmt, ne?
Jetzt verstehen wir aber auch, warum er so große Schuldgefühle hat.
Ja.
Und vielleicht auch, warum er schon im ersten Teil so besessen war davon.
Das ist jetzt auch toll, wie wir hier sehen, dass er sozusagen diese Entwicklung durchmacht, zu begreifen, dass er gar nicht schuld ist.
Rocketman hatten wir da auch. Dann haben wir den Callback an den ersten Teil. So, das war natürlich eine Anspielung an Kubricks Shining-Verfilmung.
So, Ben ist ja auch in seinem Versteck, während Beverly hier auch wieder im
wohl eher in seinem Albtraum, aber
genau, und so. Beverly wieder in der
Schultoilette
ist.
So, das war übrigens eine Weltrekordszene wohl, was den Einsatz an Kunstblut angeht.
Okay, kann ich gut verstehen.
Pennywise Kostüm ist übrigens ein bisschen dreckiger und ein bisschen verlotterter noch als im ersten Teil, um ein bisschen so die Zeit zu zeigen. Da frage ich mich ja, ob sie das mit Schnitten gemacht haben oder ob die wirklich alle so nacheinander da standen und die Tür aufgedrückt haben.
Und ich meine, jetzt an dieser Stelle habe ich dann wieder gesagt, wo ich gesagt habe, so, wir sind jetzt schon ein bisschen so in der Überlänge irgendwie drin, aber muss das wirklich sein? Und hier verstehe ich, habe ich jetzt ziemlich schnell verstanden, dass genau, dass Ben sozusagen endlich begreifen soll, dass er Beverly liebt und das auch sagen muss.
Genau, darum geht's ja.
Genau, richtig, ne? Ja. Deswegen finde ich, dass das noch mit drin ist, wiederum sehr, sehr schön.
Ja, auch.
Und beide sind so kurz vor knapp am Versinken, ne? Und das ist natürlich von der vom Set her richtig gut, oder? Ja, dass Beverly die Tür aufmacht und dann Ben rausgreifen kann aus dem sinkenden aus der Erde da.
Und sie wieder in der Höhle sind.
Genau. Jetzt hat sie es gehört. Genau, jetzt hat sie es verstanden, dass das er es war. Aber für den Moment des Realisierens, da mehr Zeit haben wir nicht, denn wir haben es immer noch nicht geschafft. Und Bill stellt sich jetzt seinem alten Ego sozusagen und seiner eigenen, seinem eigenen Narrativ, dass er schuld für den Tod ist, seines Bruders. Und man merkt, es funktioniert nicht mehr. Sein altes Ich kann ihn nicht verletzen.
Er hat losgelassen.
Ja, genau. Und vor allem noch mehr als das. Er schneidet sogar sich los. Er befreit sich von seinem alten
Ich. Nee, ich meine, er hat von Georgie losgelassen.
Ja, genau. Ja. Ja, vor allem noch wichtiger, er hat von seinen Schuldgefühlen losgelassen, ne? Sich davon freigemacht.
Ja, aber aber dafür ist ja die Bedingung erstmal, dass er von dem Verlust von Georgie loslassen muss, sonst funktioniert das andere ja nicht.
Genau.
Bill ist wieder der Erste, der zurückkommt.
Und jetzt kommt dieses bildliche Arrangement, was ich am stärksten finde, also jetzt, was sozusagen super, was super alles zusammenfasst, jetzt rein visuell. Also, weil Pennywise ja jetzt ich glaube, den Mund aufmacht, war das jetzt nochmal so?
Das war das Maul, ja. Hat er ja gemacht.
Genau, jetzt, das meine ich. Also, Pennywise reißt jetzt das Maul auf und es ist gar nicht Pennywise selbst, der sozusagen den Tod bedeutet, sondern es ist im Prinzip, Pennywise ist hier die Angst und hinter ihm stehen halt die Totenlichter, ne? Also, wie wir es eben genannt haben, als sozusagen auch Angst vorm Tod und so. Und Pennywise als eigene Angst nutzt das. Und das lähmt die Menschen. Und da sehen wir ja auch. Und Eddie versucht sich jetzt seine Angst zu stellen. Also visuell schon ein Spektakel.
Zu früh.
Genau.
Das ist übrigens noch mal eine ganze Ecke subtiler, sag ich mal, als wie sein Tod im Roman dargestellt wird. Also, ich glaube, da wird ihm sogar der Arm mit abgerissen und alles.
Ja, jetzt fehlt ja natürlich noch die große Frage, wie kriegen sie es jetzt noch besiegt? Aber erstmal gucken sie nach Eddie, der ja schwer verletzt ist.
Warst du denn überrascht, also ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass er den Film nicht überleben wird, die Figur. Warst du denn da überrascht, dass da nicht alle überleben?
Nee, ich finde es eigentlich sogar ziemlich gut. Weil es dem ganzen Film noch mehr Gewicht und Bedeutung gibt. Also einmal, dass Stanley natürlich nicht dabei ist und natürlich auch erklärt wird, warum er nicht dabei ist. Und dass selbst manchmal das halt nicht alles von Erfolg gekrönt ist, auch wenn man sich seinen Ängsten stellt. Ne? Und wie jetzt Eddie hier auch es geschafft hat.
Der Kampf gegen das Böse auch Opfer. bedeutet.
Ja, genau das und vor allem auch, dass es keine Garantien dafür gibt, ne? Dass, dass das, ne, sich seinen Dämonen stellen nicht immer auch funktionieren muss.
Ja, auf jeden Fall, das ist nämlich durchaus was, was öfter mal bei King auftritt, dass gerade wenn du so ein Ensemblestück hast, sag ich mal, dass da jetzt nicht jeder von denen am Ende des Buches noch am Leben ist.
Mhm, ja. Eddie meint, er braucht eine Pause.
Ja.
Er versucht nochmal einen Gag zu machen.
Ja.
So, und es versperrt natürlich jetzt den Weg zurück zur Höhle. Pennywise droht damit, dass sie jetzt sterben würden und Mike überlegt, wie man ihn klein machen könnte und kommt darauf, dass es mehr als einen Weg gibt, jemanden klein zu machen. Ich bin der Weltenverschlinger, sagt Pennywise und Mike sagt, nicht für uns. Und jetzt sagt Mike so, ja, du bist nur ein Clown. Für uns gilt das nicht. Und jetzt haben wir das ja auch, was wir im ersten Teil schon mal hatten, dass jeder sozusagen mit seinen Ängsten reagiert.
Ja.
Ich glaube, hatten wir gerade schon Beverlys Vater auch wieder da drin?
Ja, ja, ich glaube schon.
Einmal ganz kurz, ne?
Ja, und wir sehen, er kann sich jetzt wieder nicht entscheiden, was er nehmen soll. Da hatten wir auch eine von Stans Ängsten, interessanterweise, ja, ja, die jetzt genau. Ja eigentlich überhaupt nichts bringt.
Ja.
Die Mumie.
So, wir sehen hier, wie Pennywise immer kleiner wird. Er versucht immer noch mal mit seinen Tentakeln da oder mit seinen Greifarmen irgendwie noch sich zu wehren. Und Richie reißt ihm sogar einer der Tentakeln aus oder dieser, ne, dieser komischen Arme.
Oder der Wasserkopf.
Ja.
Ich muss ja gestehen, das überzeugt mich jetzt visuell nicht ganz so.
Wie er kleiner wird?
Ja, auch das jetzt. Also die Idee finde ich an sich nicht schlecht, dass sie das so machen. Auch wenn es natürlich irgendwie dasselbe ist wie im ersten Teil so ein bisschen. Aber ich finde, das sieht halt nicht besonders gut aus so.
So, Mike greift jetzt in ihn hinein und holt das Herz daraus. Was natürlich noch schlägt.
Ja.
Und auch immer schneller schlägt.
Ja. Du hast auch erhöhten Puls, wenn dir einer gerade dein Herz rausreißt.
Ja, ich glaube auch, du. Das ist, also. Ja. Das stimmt. Das ist auch eine schöne Erkenntnis, ihr alle seid so erwachsen, sagt Pennywise jetzt gerade. Und jetzt zerdrücken sie gemeinsam das Herz von Pennywise. Und wir sehen, dass er selbst in die Lichter guckt, ne? Mhm. Und ich glaube, die Augen bleiben stehen.
Mhm. Gut. Schwebt ja immer noch.
Mhm.
Und er selbst.
Ja, löst sich auch so auf.
Fällt,
ne?
Ja.
Und die Totenlichter werden irgendwie grün, ne?
Ja, waren sie ja am Anfang auch schon, ne?
Mhm.
Also am Anfang hatten wir ja auch diese grüne Beleuchtung.
Mhm, stimmt, ja.
Bevor sie dann nach unten steigen, glaube ich, ist es so. Eddie hat es nicht geschafft.
Mhm. Ja, jetzt noch die Diskussion, bringen wir ihn raus oder nicht? Und sie müssen einfach begreifen, ja, er ist tot. Im Hintergrund löst sich auch hier die ganze Kulisse schon auf. Felsen zerspringen. Ja, lass ihn los.
Mhm. Ja, wir sehen auch dieses Versteck von Pennywise löst sich auf.
Mhm. Und jetzt müssen wir erstmal ja realisieren, wo wir überhaupt waren. Wir waren ja in diesem Tunnel runter, da wo früher dieser Turm der fliegenden Kinder war.
Ja. Selbst in der Kanalisation stürzen ja jetzt Dinge ein.
Ja. So,
und das stürzt das Haus ja auch ein.
Ja. Man könnte sagen, endlich mal. Ja, und da, ich muss sagen, dass dieser Einsturz des Hauses, der gefällt mir jetzt visuell nicht so gut. Weil man da
Einsturz in dem Sinne so, nee, löst sich ja auch auf.
Ja, irgendwie. Genau, richtig. Und das, ja, ich weiß nicht, es ist okay, aber irgendwie so richtig Bombe finde ich es nicht. Ja, und das wiederum ist ziemlich cool, dass sie jetzt zurück an ihrem See sind und jetzt mittlerweile No Jumping or Diving at Any Time dort aufgestellt ist und auch sogar ein Geländer davor gebaut wurde.
Mhm.
Und wieder ist es Beverly, die sozusagen den ersten Schritt macht da an der Klippe.
Mhm. Und auch den ersten Sprung ins Wasser. Was übrigens auch eine Änderung ist, fällt mir jetzt gerade so ein, wo sie gerade über Eddie noch sprechen. Im Roman kriegt der erwachsene Eddie auch noch mal den Arm gebrochen, glaube ich.
Mhm.
Also es wird, wir haben diese Spiegelung quasi von der beiden Handlungsstränge, was natürlich noch viel besser funktioniert, wenn man sie eben kapitelweise abwechselnd.
Ja, okay, ja, verstehe. Mhm. Mhm. Und das zum Beispiel ist jetzt ja auch eigentlich eine total schöne Entwicklung, dieses gemeinsam trauern zu können. Und das ist letztendlich auch jetzt erst möglich geworden durch dadurch, dass sie sich es gestellt haben und es besiegt haben.
Und sie auch wissen, dass Eddie tot ist, ne? Im Vergleich zu früher, wo die Kinder, das sind ja Vermisstenplakate alles. Mhm. Man hat ja die Leichen von den Kindern nie gefunden.
Mhm.
Das heißt also, man konnte gar nicht so trauern, weil die Kinder ja immer nur vermisst waren.
Ja. Hier sind wieder alle abgetaucht. Und wir sehen das jetzt auch nochmal hier. Da ist die Brille. Da ist immer noch ein bisschen Blut direkt dran, ne?
Ich weiß nicht, ob ich in dem See baden wollen würde, muss ich gestehen. So.
Ja, aber ich finde, so schlimm sieht es nicht aus. Also wenn wir so klar, relativ klare Sicht haben, ein bisschen algig.
Also
ne?
Ich meine, ja, ein bisschen ist gut. Ne? So klar ist die Sicht ja eigentlich nicht in dem Wasser. Das ist jetzt ja nur für den Film so. Aber wenn du jetzt die Oberfläche guckst, siehst du ja wie... Da siehst du ja gar nichts unterhalb von dem.
Ja, das stimmt, ja. So, Ben und Beverly küssen sich jetzt endlich unter Wasser. Und wir sind wieder in der Straße von Derry. Und jetzt, wir sehen auch, wie kaputt von Beverly die Arme eigentlich sind. Ne? Das haben wir eigentlich schon die ganze Zeit immer wieder mal gesehen können.
Ja.
Eigentlich ist das ein Satz oder auch ein Ereignis, was total optimistisch
da
erscheint.
Da will ich
gleich
noch was zu sagen. Derry is calling you. Da würde ich gleich noch was zu sagen wollen.
Ja, gerne.
Der Film ist nämlich deutlich optimistischer als der Roman.
Okay, ja.
Denn im Roman vergessen sie am Ende.
Ja, stimmt. Okay, das hat's erzählt, ja.
Das ist tatsächlich so mit meinem größter... Guck, da laufen sie jetzt schon wieder auf der Straße rum.
Ja,
also es ist... scheinbar fährt niemand so wirklich
richtig.
Auto.
Vor allem auch Nightmare on Elm Street 5 lief damals dann im Kino, ne?
Ich glaube, The Dream Child. Ja. Das Zimmer, das wir gleich sehen, soll angeblich... ist zumindest sehr nah dran an... Aber guck, er hat Mike jetzt auch eingespeichert. Ist zumindest auch sehr nah dran an dem Zimmer, in dem in Stand By Me geschrieben wird. Eine andere King-Verfilmung. Ja, also was ich dazu jetzt sagen will, ist, das ist eigentlich so mein größter Kritikpunkt an dem Film, dass er dieses Ende abändert. Zum einen ergibt nämlich auch die Szene davor jetzt keinen Sinn, von wegen nichts wert ewig. Wenn sie es jetzt nicht vergessen, wäre es ja doch ewig. Also ich habe ja, glaube ich, schon mal im ersten Teil erzählt, für mich ist das jetzt nicht unbedingt die Geschichte über einen Horrorclown, sondern für mich ist das die Geschichte darüber, über die Freunde seiner Kindheit und darüber, wie man als Erwachsener darauf blickt. Also es ist eine hochgradig...
Ne? Das ist Biografiearbeit.
Nee, es ist ein hochgradig nostalgischer Film. Oder eine nostalgische Geschichte. Eine Geschichte über Nostalgie eigentlich. Und das, finde ich, wird durch dieses Ende ein Stück weit genommen. Und auch dieser Brief, den gibt es nicht im Roman. Im Roman erklärt Stan nicht, warum er sich umbringt. Er bringt sich einfach um. Da muss man aber auch dazu sagen, das passiert sehr weit am Anfang. Also bevor wir die Figur überhaupt kennengelernt haben. Also das kann ich schon verstehen, dass sie das da anders machen mussten, weil wir die Figur ja jetzt ganz anders kennen. Und deswegen ist er natürlich optimistischer, weil sie es eben nicht vergessen. Und ich habe ja gerade noch von dieser Endszene gesprochen, wo Bill mit dem Fahrrad fährt. Und da wird dann eben so beschrieben, ne? Er fährt mit dem Fahrrad, schreit Hey ho, Silver und erinnert sich dann in diesen Momenten noch am ehesten an die Freunde seiner Kindheit, die er sonst so zwischen dem Ende des, wo er sonst nur die Erinnerungen hat zwischen dem Ende seiner Träume und dem Aufwachen. Ne? Also wie weit das nach hinten, das ist natürlich auch ein schönes Bild, wie die Vermisstenplakate da liegen. Ne? Und also dieser Aspekt fehlt halt völlig, so dieses Wiedervergessen. Und das finde ich eigentlich schade, weil es nimmt sehr viel von dem, was aus meiner Sicht so eins der Hauptthemen dieser ganzen Geschichte eigentlich ist. Weshalb ich den Film nämlich etwas schwächer finde.
Ja, verstehe ich, ja. Ja, das ist natürlich mein Vorteil, dadurch, dass ich die Buchvorlage nicht kenne, dass ich da natürlich nicht weiß, wie das Buch das aufgezogen hat. Und ich finde dieses ja, dieses positive Ende doch ziemlich gut eigentlich.
Naja, das andere Ende ist ja nicht negativ.
Alten pessimistischer, ne?
Ich will ja nicht mal sagen pessimistischer. Es ist halt vielleicht ein Stück weit auch ehrlicher. Also wir wissen im Roman auch nicht ganz, was aus den beiden wird. Da wird halt nur angedeutet, dass sie jetzt gemeinsam wegfahren und das versuchen. Und Mike verlässt auch Derry nicht im Roman.
Aber ich habe jetzt so halt vom Film her genau das Gefühl, jetzt darf Mike Derry verlassen, aber nicht um vor Derry wegzulaufen, sondern er hat sozusagen seinen Frieden mit der Stadt geschlossen.
Er hat seine Aufgabe beendet.
Genau, er hat seine Aufgabe beendet und kann jetzt sozusagen weiterziehen.
Also es ist natürlich gut gemacht, die Szene, um Gottes Willen. Auch, ne, wie sie jetzt jeder quasi einen, ne, wie sie jetzt gegenseitig den Satz beenden. Aber da fehlt mir tatsächlich das Melancholische. Mir fehlt der Blick zurück, sagen wir es mal so. Jetzt ist es ein Blick nach vorne, obwohl das eigentlich eine Geschichte über einen Blick zurück ist. So, verstehst du, was ich meine, warum ich da ein Problem mit habe?
Ja, doch, so ein bisschen, ja. Ja, wir haben jetzt hier diese
Ne?
Schlusseinstellung. Mike fährt weg. Wir sehen nochmal Derry von oben und wir haben eine Ablende. Und Andy Muschietti filmen.
Ja, und wir haben 2,44, die sich nicht unbedingt länger anfühlen als, sagen wir mal, 2 Stunden.
Richtig, ja, muss ich auch sagen. Also es ist wirklich dann doch relativ kurzweilig gewesen. Jetzt haben wir den Abspann. Hier wird nochmal der Cast
Ja, also ich meine, ich
aufgelistet.
habe jetzt ja gerade schon so einen Abschluss gesagt. Vielleicht hast du noch etwas?
Ja, also total gerne. Also ich bin wirklich überrascht und würde sagen, also dass ich diesen zweiten Teil, dieses Kapitel 2, deutlich stärker finde. Vor allen Dingen, weil es, glaube ich, für viele Erwachsene mehr Anschlussfähigkeit liefert, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Also für mich spielt dieser Film einmal über Biografiearbeit, auch das aufzugeben, was man halt beim Erwachsenlernen gelernt hat, ne? Dieses Ignorieren von eigenen Verletzungen, von eigener Angst, sich zu hinterfragen, was man mit seinem Leben anstellt und wie man sein Leben gestaltet. Und ich bin ja sehr begeistert und fand auch das Visuelle sehr stark. Und ja, bin froh, dass wir Kapitel 2 auch noch besprochen haben, Markus. Also sehr gut.
Jetzt ärgerst du dich, dass du den nicht im Kino gesehen hast.
Ja, in der Tat, das tue ich. Aber wenn sonst du noch was hast.
Na, ich habe das ja schon mal. Ne? Also, der erste Teil ist vielleicht ein Stück weit runder auch. Ne? Obwohl der zweite Teil natürlich dieses Gefühl des Buchs ein bisschen stärker aufgreift. Wobei es dann auch nur so im Mittelteil, ne? Also wir haben ja einen relativ langen Anfangsteil, wo wir jetzt erstmal die erwachsenen Figuren einführen müssen, was ja auch okay ist. Und am Ende haben wir das ja auch fast gar nicht mehr, bis auf jetzt die allerletzten Schlussszenen. Mhm. Also der ganze Kampf gegen Pennywise ist ja auch dann wieder, ja, keine Ahnung, 30 Minuten mindestens am Stück. Das ist einerseits ein bisschen schade, andererseits kann ich es auch nachvollziehen. Die Länge ist vielleicht sogar fast, ich weiß nicht, ob die Länge zu lang ist. Ich wüsste aber auch nicht viel, was man rausnehmen könnte, außer vielleicht hier den Mord da am Anfang.
Ja, es ist wirklich schwierig, ja.
Und wie gesagt, also ich finde es halt ein bisschen schade, dass man aus einem melancholischen Blick zurück, was dieses Buch für mich eigentlich auch ausmacht, aber das ist sicherlich auch, also persönliches Ding vielleicht auch, ne, weil das, was für mich diese Geschichte ausgemacht hat, wurde halt stark abgeändert. Und das ist halt dann schon ein Problem, weil das ist halt nicht mehr die Aussage, die ich von S mitnehme.
Ja, spannend.
Also das sieht man ja auch daran, dass wir völlig unterschiedliche Takes aus der Story mitnehmen.
Ja, nee, das ist richtig. Ja, super. Also Markus, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank. Das war S Kapitel 2 von Andres Muschetti aus dem Jahr 2019 hier bei I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir haben mit euch die Blu-ray geschaut. Vielen Dank für euer Interesse. Und ja, wenn ihr Lust habt, I Went to Films und andere Produktionen von Martin Bornemeyer zu unterstützen, dann schaut auf martinbornemeyer.de oder in die Podcast-Beschreibung oder auch auf iwenttofilms.de. Wir freuen uns über euren Beitrag.
Ja, dann bis dahin und macht's gut.
Tschüss. I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.